In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Es hat lange gedauert, aber endlich hat es geklappt und ich freue mich riesig. Der Mann, der heute bei mir zu Gast ist, macht keine halben Sachen. Egal ob als wiedergeborener Diktator oder als verzweifelter Gefangener der Nazis, er gibt immer alles. Er ist einer der besten deutschen Schauspieler, obwohl, ganz im Ernst, das ist zu klein, er ist einer der besten Schauspieler überhaupt. Punkt und 28 Ausrufezeichen. Sein Talent hat er uns aber lange vorenthalten, weil er lieber auf der Bühne als vor der Kamera stand. Und dann war es wie eine Explosion auf der großen und kleinen Leinwand. Der absolute Wahnsinn. Er verbringt seine Zeit lieber mit seinen drei Kindern, als dass er mit einer schlechten Rolle viel Geld verdient. Und sein Traum, einmal mit Quentin Tarantino zu drehen, wird jeden Tag realistischer bei seinem aktuellen Erfolg und bei dem Tempo, das er national und vor allen Dingen auch international vorlegt. Ich freue mich richtig derbe doll, wie man so schön in Hamburg sagt. Herzlich willkommen, Oliver Masucci.
Olli. Hallo.
Ja, endlich.
Was für eine Introduktion. Das war ja herrlich.
Ja, endlich, aber ja. Verdient, ey. Und ich freue mich. Also ich meine, wir haben vor 2 Jahren oder sowas, oder 2,5 Jahren haben wir mal geschnackt. Da warst du unterwegs für den Oscars. Da wollten wir uns auch treffen. Da habe ich immer gesagt, Olli, wenn du die Zeit hast, ich möchte dich in meinem Podcast begrüßen. Und was lange währt, bleibt ewig gut. Oder wie heißt das schöne Sprichwort? Deswegen, ich freue mich einfach, weil ich dich menschlich schätze. Und vor allen Dingen das, was du da auf der Leinwand machst, das blown away. Aber da sage ich nachher nochmal mehr dazu. Erstmal zu dir. Welches ist der Film deines Lebens? Oder gibt es da einen?
Naja, gut, der Film meines Lebens war natürlich der erste, muss man sagen. Also der erste große Kinofilm, wo er ist wieder da. Der hat mich ja überhaupt erst dahin gebracht. So,
da also dein, lange, genau, aber also das ist ja so und so. Der hat dich ja international auch auf die, sozusagen in unfassbare Sphären katapultiert. Aber einer, den du geguckt hast, also in deiner Jugend, gibt es da ein prägendes Erlebnis?
Ach, da gibt es so viele prägende Erlebnisse. Das ist echt schwer, mich zu fragen. Also in meiner Jugend, da war es definitiv der Film, es ist ja immer der Konsens, wenn die Jungs da so ein Videoabend machen wollen, ne? Ja. Dann sind wir mal in die Videothek gegangen und haben gesagt, wir müssen uns einen geilen Film aussuchen, weil für die Jungs auch, ne? Der den Geschmack so trifft von allen so. Ja. Und ich wollte eigentlich immer andere Filme, so ein bisschen mehr Science Fiction und sowas gucken oder was mehr zum Denken, aber ich stand dann in der Videothek und habe lange geguckt, 1-2 Stunden immer, weißt du, und hatte ganz viele Filme in der Hand und bin jedes Mal, und zwar wirklich jedes Mal mit Top Gun nach Hause gegangen.
Ach, Quatsch.
Weil da wusste man, das gefällt allen. So, weißt du? Und ich weiß nicht, Top Gun habe ich, glaube ich, 50 Mal gesehen oder so. Aber es gab natürlich.
Aber erzähl mal ganz kurz. Ja, aber ganz kurz zu Top Gun. Also ein Meilenstein, finde ich, das Action. Genre-Kinos und vor allen Dingen diese Heldenreise und Tom Cruise und Kelly McGillis und Val Kilmer, Iceman, Maverick, Goose, diese Volleyball-Szene. Ich weiß noch, dass wir uns damals waren diese Fliegerjacken alle total in. Erinnerst du es noch, diese Lederjacken und vor allen Dingen Moskito-Cowboy-Schuhe hatten wir alle in der Schule.
Ja, ja, logisch.
Was fandst du an dem Film so faszinierend?
Ich glaube, das Gefliege fand ich am geilsten und dass die alle so mega cool waren. Die waren doch so unglaublich cool und konnten alles besser. Und man hat irgendwie auch nicht gesehen, dass Tom Cruise so klein ist. Aber es war auch gar nicht, ich weiß gar nicht, ich fand ihn am Ende, ich fand den Spruch irgendwie, du stinkst.
Ah. Genau, im Englischen, der heißt, glaube ich, Slider, ne? Sagt er nicht so, Slider, you stink. Ne? Ja, das ist doch diese Szene in der Top Gun Schuh, wo er danach dann zu Kelly McGillis wieder fährt.
Also die waren natürlich so wahnsinnig gut, aber letzten Endes fand ich ihn gar nicht so gut. Es war nur der kleinste gemeinsame Nenner. Ich habe zu Hause dann ganz andere Filme geguckt. Ich bin zum Beispiel, wie ich eigentlich zum Kino kam, das war so, dass ich, wir hatten ja ein Restaurant, ich bin im Restaurant groß geworden. Und mein Papa hatte in der Speisekammer einen Tresor. Und vor dem Tresor habe ich mal, als ich da irgendwas rausholen sollte, habe ich einen 100-Mark-Schein gefunden. Und da hatten wir noch die Gastronomie im Tennisclub, den Schwarz-Weiß-Bonn in Tennisclub, Hockey und Tennisclub Schwarz-Weiß-Bonn. Ne? Und ich fand also diesen 100-Mark-Schein, hab den eingesteckt und bin, weil meine Eltern echt viel gearbeitet haben und ich war noch sehr klein und konnte noch nicht so viel arbeiten, obwohl ich dann natürlich auch so voll in den Familienbetrieb integriert wurde und musste. Aber das war noch so eine Zeit, da konnte ich noch so, konnte ich noch weg. Und dann bin ich, war ich so 10 oder so, ja, und bin dann in die Stadt gefahren, 9 oder so, also war echt jung. Ja. Ja, und bin in die Stadt gefahren für, ich glaube, 50 Pfennig hat das damals gekostet und bin ins Woki in der Gangolfstraße gegangen für 1,50. Habe ich dann, das war ein Non-Stop-Kino. Und da habe ich hunderte von Stunden verbracht in diesem Kino.
Okay, Non-Stop-Kinos, muss man dazu sagen, in Hamburg haben einen anderen Beigeschmack. Auf dem Kiez gibt es auch Non-Stop-Kinos. Ja. Aber das war ein Non-Stop-Kino, wo sie Filme, also normale Filme gezeigt
haben. Das haben sie richtig normale Filme gezeigt. Da war so ein alter Zigarillo-rauchender Kerl, der hat sie so in so einer Glasbox, der hat sich dann immer da eingenebelt. Und dem war das wurscht, wenn da so Kinder kamen. Und da konntest du immer rein. Und da habe ich dann Filme 2-3 Mal hintereinander geguckt. Ja, zum Beispiel, wie hieß das? Capricorn. Ich habe das extra für dich noch rausgesucht, den Film hier. Weil das war wirklich so die vergessene Welt, weißt du? Der hieß, warte mal, Caprona. Ja, da gibt's sogar noch einen zweiten Teil. Oder dann da hat man da so Filme geguckt, das war so scheißgeile B-Movies, so wie Armee der Finsternis und so. Ja, also, und da bin ich total schockiert.
Aber Armee der Finsternis ist der Lieblingsfilm meines Vaters. Den haben wir zusammen, haben wir ein kleines Kino gemietet, meine Brüder und ich, zu seinem 70. Geburtstag hier in Hamburg und haben Army of Darkness gesehen und Bud Spencer und Nobody ist der Größte.
Und Nobody ist der Größte, auch geil, ja.
Oder Vier Fäuste für Army of Darkness, ey, wie geil. Also das, ja, ich meine, aber das ist ja schon wirklich ein absoluter Kult. Sagen wir Horror-Absurditäten-Film oder wie würdest du das beschreiben?
Ja. Das ist da der, wo der sich die Kettensäge an seine abgeschlagene Hand dran macht.
So. Genau, und wo er dann reingeschmissen wird in dieses Loch zu diesem komischen Monster.
Fantastischer Film. Und das ist schon Kunst. Also ich fand das schon Kunst, den Film.
Ja. Ne? Aber den hast du mit 9 geguckt?
Nee, den habe ich ein bisschen später.
Kannst du ja gar nicht,
Nein, den habe ich später geguckt. Aber da gab es noch das Woki. Weißt du, da bin ich nur in dieses Kino und da haben wir, ich meine, dann sind wir dann so langsam rangewachsen und haben dann da als Kung-Fu-Filme geguckt und haben die ganzen Bruce Lee-Dinger haben wir, und dann sind wir dann marodierend durch die Stadt gezogen, dann so ein paar präpubertierende Jungs, weißt du, und haben irgendwie Kung-Fu-Moves gemacht, vollkommen idiotisch. Ja, aber das war so, da war ich halt total geprägt von dem Kino, weil ich da ganz, ganz, ganz oft hin, ich habe also echt viel Zeit in so Kinos verbracht.
Aber würdest du denn sagen, dass sich das dann, also mit den Altersklassen, dass du für unterschiedliche Altersstufen auch unterschiedliche Filme hast, die du ganz besonders schätzt?
Ja, in jedem Fall. Also das, ja klar. Also ich meine, guck mal, aufgewachsen bin ich mit Hitchcock und noch Schwarz-Weiß-Western. Und der ganze Western, das habe ich alles geguckt, das lief auf diesen quadratischen Fernsehern ja durch. Wir hatten, also da waren ja nur, oder wie hieß das, da gab es diese Slapstick-Nummern, dann gab es diese Western, dann habe ich die ganzen amerikanischen Western durchgeguckt. Und dann in einer späteren Phase, in diesen Wookie-Kinos oder dann in den schon richtigen Kinos, habe ich mir dann, ist mein ganzes Weltbild zerstört worden, als ich den ersten Spaghetti-Western gesehen habe. Ja, also mit auch einer meiner Lieblingsfilme ist The Good, The Bad and The Ugly. Ja. Den habe ich mir vor kurzem noch im Kino angeschaut, weil ab und zu kriegst du den ja in so Programmkinos oder beamst den dir zu Hause. Ich habe ja einen Beamer, ich gucke eigentlich keinen Fernsehen, ich beame eigentlich alles nur. Ne?
Damit du das und, Gefühl des Kinos hast, sozusagen.
Ja, damit ich brauche keinen Fernseher, ich brauche eine Wand und da beame ich drauf und dann hast du Kino. Und die Sergio Leone Western mit Ennio Morricone habe ich damals auch rauf und runter gehört. Sogar wo andere dann so coolen Rap gehört haben, habe ich Ennio Morricone gehört auf meinem Schallplattenspieler.
Spiel mir das Lied vom Tod. Und
Spiel mir das Lied vom Tod, ein unglaublicher Film, ja. Und da hat sich ja für mich quasi dann, das später kulminierte das dann in der mit dem Wolf tanzt, dass sich das ganze Weltbild geändert hat, ja. Weil man ja dachte, die Amis, die Cowboys und die bösen Indianer und irgendwann mit dem ersten Sergio Leone-Film war das dann halt vorbei. Dann gab es halt, was einem immer daran aufgestoßen ist, ist ja die Moral gewesen, dass irgendwie der John Wayne immer der war, der alle erschießen durfte und am Ende dann einsam wieder in die Wüste geht, so nachdem er auch die Lady gevögelt hat und dann geht er wieder weg und hat immer recht. So, und dann kam irgendwie Sergio Leone und dann passierte für mich, ging eine ganz neue Welt auf, dass es nämlich nur um sympathisch und unsympathisch geht. Dass es nicht mehr, es gibt nicht mehr, bei Sergio Leone gibt es ja nicht mehr die Moral. Die ist ja weg. Stimmt. Da ist der Westernheld wie Clint Eastwood, der Fremder ohne Namen oder sowas. Ja, da kommt er in eine Stadt, sucht eigentlich, man weiß gar nicht, warum er kommt und alle erschießt, aber er muss irgendeinen Grund haben, weil irgendwann mal der Bruder, das erfährt man erst zum Ende des Films, dass er dem Bruder rächt, aber der vergewaltigt dann auch da eine Frau irgendwie in der Scheune. Oder, also das ist so eine ganz komische Szene, wo du irgendwie nicht weißt, was ist denn da jetzt los da mit dem. Also und das auf jeden Fall, das schien nicht so ein so ein einvernehmlicher Sex zu sein. Also solche Filme, die haben mich dann doch sehr wachgerüttelt so, ne? Und das, und dann gab's das Wiesenlied vom Totschlag, wo du plötzlich wo so eine Indianersiedlung siehst und alles ist total schön und dann kommt irgendwann so ein Gewehrlauf ins Bild und der schießt so eine Indianerin in die Backe. So, und das explodiert so, das war so das erste Mal, dass ich so Gewalt so ganz krass gesehen habe, dass da, was da passiert ist. Und da hat sich dieses Bild von den guten Cowboys und den bösen Indianern, da hat sich das gewandelt, ne? Und dann am Ende kam dann der mit dem Wolf tanzt. Aber diese Sergio Leone Western, die haben mich schon sehr geprägt. Da habe ich nochmal über alles ganz anders nachgedacht. So.
Aber das sind auch, also ich finde, das sind ja zumindest Filme, die du dir heutzutage immer noch angucken kannst. Aber ja. Ich finde, du hast eben gerade ja der mit dem Wolftanz angesprochen. Ich finde zum Beispiel die Western, vor allen Dingen von und mit Kevin Costner, also einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Wyatt Earp. Weil ich finde, dass er, es gibt jetzt auch diese neue Serie Yellowstone, die ja auch so ein bisschen etwas Wildwesternes hat von Kevin Costner, der mit dem Wolf tanzt damals auch. Also diese epischen Bilder und trotzdem diese Einsamkeit und dann diese klassische Geschichte from Zero to Hero, ne? Also es ist ja trotzdem immer noch so ein bisschen in den Western immer dieser unbeugsame, der etwas raue Cowboy-Mensch oder Mann, der sich dann irgendwie erwärmen lässt durch irgendeine Situation. Ich finde es immer noch spannend. Ich bin auch mal gespannt, in welche Richtung Western jetzt in der nächsten Zeit gehen werden. Also Clint Eastwood macht ja immer noch so Lonesome Cowboy Geschichten in einer moderneren Atmosphäre, aber es geht ja immer noch darum, dass es immer noch dieser gebeutelte, gebrochene Mann ist, ne? Der immer noch die Härte ausstrahlt.
Ja, und das ist, ich meine, gut, das Genre ist fast komplett verschwunden. Ne, es gibt's eigentlich gar nicht mehr, aber es hat einen halt total geprägt. Und so ein Film halt, ich muss ja vorstellen, ich glaube, The Good, the Bad and the Ugly, also ich glaube auf Deutsch, zwei glorreiche Halunken mit Clint Eastwood und Elie Wallach und Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, was für ein Filmgesicht. Was
ja, für ein hier Film, für eine Handvoll Dollar, ne? Oder ja, für ein paar Dollar mehr. Immer noch großartig mit diesen Schnäuzer und sowas. Cooler Typ.
Das sind Filme, die erzählen über 3 Stunden. Ne? Ja. Die haben eine epische Breite. Das ist ja unglaublich. Da kommt dann der ganze Bürgerkrieg noch dazwischen, so, ne? Und das ist ja richtig, 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 ein tolles, episches Kino gewesen, so, ne? Schwer, heutzutage zu machen, aber habe ich auch total Bock drauf, mal wieder einen Western zu machen. Also ich habe ja da nie einen gemacht. So, weißt du? Also
wäre das ein Traum von dir? Also mal,
ja, unbedingt. Ich habe einen gemacht. Ich habe ja hier mit Philipp Stölz, glaube ich, ja gemacht, Winnetou.
Stimmt.
Da habe ich tatsächlich damals angerufen. Da kam gerade erst wieder daraus und da rief ich beim Christian Becker an und habe gesagt, du, ist mir scheißegal, ich will einfach dabei sein. Ich muss mir auch kein Geld zahlen. Rolle ist
und
auch
wer wurscht. Warst du? Du warst Ugly Joe.
Ugly Joe. Ja, ja. Hat mich auch keiner erkannt oder so. Aber das war trotzdem herrlich zu spielen, mit Jürgen Vogel da draußen irgendwie in der kroatischen Wüste zu stehen.
Aber war das diese Verletzung, die du hattest in der Wange, dieser Monster Cut? War das Ugly Joe, ja, ne?
Das war Ugly Joe. Der hatte hier so eine Verletzung der Wange und so ein blindes Auge.
Ja, genau.
Und wenn die so Dämmerung aus, kam, du, da konnte ich gar nicht mehr. Ich konnte gar nicht mehr laufen. Da haben die mir so eine riesen weiße Kontaktlinse ins Auge gesetzt, so ein ganz großes, ganz dickes Teil. Ich habe jetzt in Amerika gedreht, ich glaube, da wird der Schauspieler die verklagen, du, dafür, dass sie dir das Ding da reinsetzen. Das dürfen die gar nicht. Da hast du extra, ich habe jetzt so einen Vampir gespielt, da waren zwei Ladies, die haben einfach nur Kontaktlinsen eingesetzt und haben dann nach so und so viel Minuten gesagt, so, jetzt muss der Schauspieler die Kontaktlinse mal wieder für 10 Minuten oder 20 Minuten rausnehmen, das könnt ihr nicht mehr weiterdrehen. Das geht
eine
nicht.
Kontaktlinsenaufseherin war das.
Ja, das hat natürlich dem zugrunde, in USA verklagt ja jeder jeden. die verklagen sich ja alle gegenseitig die ganze Zeit. Das heißt, da diesen High Alert, dass irgendwer sagt, ich habe die Kontaktlinsen, und es gibt so Erzählungen, die habe ich auch schon gehört, von Schauspielern, die Kontaktlinsen eingesetzt haben, und dann wurde, gerade im deutschen Film, da dreht man ja sehr lange, ne, und hat wenig Geld und geht in die Überstunden und so, und dann hat einer die Kontaktlinse zu lang drin gehabt und dann hat die quasi beim Rausnehmen dann die Netzhaut verletzt und hat sich dann mit der Netzhaut verbrannt. Oh. Und das sind, dann hast du nachher einen riesen Schaden, und um dem vorzubeugen, hast du in den USA dann, da hast du 2-3 Leute, die sind nur damit beschäftigt, die Kontaktlinsen ein- und wieder rauszutun, und dann können die auch nicht drehen. So, da wird dann gesagt, jetzt müsst ihr 20 Minuten warten, bis dem sein Auge sich erholt hat.
Ja. Aber ein bisschen absurd ist das schon, oder?
Es schützt dich, ne? Das ist schon, es schützt dich. Ich habe ja gerade einen Kulturclash. Also da, ich habe jetzt ein halbes Jahr in England gedreht und dann 3 Monate in den USA, 3,5 so, und dann kommst du wieder nach Deutschland, drehst hier. Das ist, denkst du so, was ist?
Das musst du was gleich, ist los? Musst du gleich mal ein bisschen detaillierter noch erzählen. Aber ganz kurz, kommen wir vom Kino mal zur Serie. Bist du denn auch ein Seriengucker?
Ich brauche lange, um mich auf eine Serie einzulassen. Also ich war ein unglaublicher Seriengucker. Ich habe mit Jack Bauer natürlich und der Urserie aller Serien, also mit Twin Peaks damals da bin ich total eingestiegen. Und dann habe ich den Leuten immer erzählt, wir können jetzt so Dinger machen. Man hört diesen Film aus diesem blöden 45-Minuten-Format raus, wo man immer weiß, dass das Drehbuch, dass die Dramaturgie, die hat man immer schon vorausgeahnt. Ich habe mit meinem Bruder mal da gesessen und wussten immer schon nach 5 Minuten, wie das Ding zu Ende geht. Und jetzt können wir mal Geschichten chronologisch erzählen und Charaktere weiterentwickeln. Und das macht ja jetzt jeder. Also jetzt ist ja schon wieder vorbei, finde ich. Ne? Also das jetzt bist du quasi jetzt, ich kann nicht mehr, ich brauche lange, lange, bis ich mich wirklich auf eine Serie einlasse.
Also im Vorwege oder sie gerne. Während du guckst?
Ja, im Vorwege.
Okay. Und was catcht dich dann?
Also ich finde, es wird halt so viel schlechtes Zeug produziert. Ne? Das ist halt einfach nicht so, es muss dich so nach 1-2 Dingern catchen, dann 2 Folgen catchen, sonst gucke ich nicht mehr weiter. Weil ich ja schon zu satt bin, was die Serien betrifft. Ne? Also das ist, ich finde es wirklich schwierig, und das ist, das merken auch die Streamer gerade, glaube ich, dass die, deswegen muss die erste Folge so sitzen. Ja, also bei Tribes of Europa war das Problem, dass die erste Folge nicht gesessen hat. Die hat so lange gebraucht in der Erzählweise. Ne? Mhm. Die wird dann spannend, und die Leute, die dann dran geblieben sind, haben sie zu Ende geguckt. Man hat aber herausgefunden, dass die meisten in der Hälfte schon der ersten Folge weggeschaltet haben. Und das ist ein Problem, was wir jetzt haben, weil wir ein zu großes Angebot nebeneinander stehen haben. Und dann ist auf einmal, sind nicht mehr die letzten beiden entscheidend, sondern ist die erste Folge ist entscheidend. Ne? Ob du da die Leute sofort catchst. So. Und das heißt, du musst sie gleich reinziehen. So. Sonst gehen die und wechseln auf eine andere Serie.
Aber das geht mir und genauso. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich gucke ja gerne viel, muss ja auch jobtechnisch eine Menge gucken, aber ich merke das auch, dass ich da immer hibbeliger werde, ne? Weil ich einfach, also wenn das nicht gut erzählt ist, dann ist es da auch ein bisschen Zeitverschwendung, oder?
Ja, es ist, ja, finde ich auch. Und das ist, ich habe echt wenig Zeit so, ich koche dann lieber oder beschäftige mich mit der Familie oder gucke, dass ich die Kinder sehe, weil ich ja sowieso viel weg bin. Aber meine Kinder, die gucken gerne, also mit denen beam ich immer, und die wollen aber halt immer Marvel beamen und sowas und irgendein super Action-Hero-Movie und so, und da finde ich dann auch, habe ich ein bisschen gebraucht, fand's dann aber, bin dann auch in die Welt eingestiegen, da ziehen sich meine Kinder so rein und ich zeige ihnen dann mal wieder so einen älteren Film, wo sie dann auch mal sagen so, ey, das hätte ich mir gar nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie interessant ist, so, ne? Und versuch denen dann auch meine Filme wieder zu zeigen, so. Aber ich bin eigentlich wirklich mehr beim Film. Und ich finde auch, es ist jetzt die Zeit, wieder Filme zu drehen. Es ist eine total krasse Zeit, weil es sitzt ja keiner im Kino, und solange die Maßnahmen oder Bestimmungen noch so sind, dass wir die Dinger nicht vollkriegen, ist natürlich schwierig. Ich merke das, dass die Leute halt kaum noch Filme produzieren wollen. Also es ist richtig schwer, einen Kinofilm zu produzieren, weil du weißt nicht, wie sieht das aus, wann können wir den senden und wie viel Zuschauer kriegen wir da und ist das im föderalen System dann unterschiedlich, weil in dem Kino oder in dem Bundesland mehr Leute im Kino sitzen können als da. Ich hatte das gerade bei der Premiere von der Schachnovelle, dass ich in München im Kino saß, da waren dann, wo ich habe gesagt, irgendwann zum Regisseur, zu Philipp Stelz, gesagt, hör jetzt auf, Leute auf zur Bühne zu rufen, dann sitzt ja keiner mehr im Publikum. Ja, so, weil das wirklich, da sind die Leute angereist, ja, zum Kino auf 2 Quadratmeter mit dem Flieger, 6 Leute und sitzen im Kino und dann hast du 10 Quadratmeter um einen rum oder um 2 und da sitzt keiner. Da dreht man natürlich keine Kinofilme.
Guck dir mal die Raucherlounges am Flughafen an, das finde ich so geil. Da sitzen die ohne Maske, barzen eine und direkt alle nebeneinander.
Nebeneinander in einem Glaskasten und ballern sich nieder.
Ja, genau. Und dann denkst du, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber das ist ja so eine...
Es macht keinen Sinn, aber nein.
Bist du denn dann auf jeden Fall Team Kino eher als Team Couch, trotz deines Beamers?
Ich bin gerne Team Couch, so, also, aber auch Team Kino. Also das Erlebnis, ins Kino zu gehen, ist natürlich großartig. Ich habe mich so dermaßen gefreut, als mir der Thorsten Koch auf dem Filmball vor 2 Jahren für die Arri Kino Lounge eine Jahreskarte geschenkt hat.
Ah.
Weißt du? Und dann bin ich mit meinen Kindern da rein, einmal in dem ganzen Jahr.
Ach, scheiße.
Verstehst du?
Aber das ist natürlich dem geschuldet, dass die Möglichkeit nicht da ist. Aber ich sehe es ja genauso wie du.
War zu.
Ne? Ja.
Ja, es war einfach Corona, es war einfach zu, ich konnte nicht rein. So, und aber große Filme zu drehen, ist natürlich viel interessanter, als so eine Serie zu drehen. So, also die kleinen Serien finde ich jetzt 3, 4 Teiler, 6 Teiler, so, und dann aber auch gut. Eine der besten Serien ist True Detective. Hätte ich die zweite Staffel nicht gebraucht, ja.
Nee.
Da hast du braucht doch keine Sau. Ja, also das funktioniert für sich.
Das haben sie verhunzt, finde ich. Also ich finde auch die Kombination Matthew McConaughey und Woody Harrelson und vor allen Dingen diese Südstaaten-Atmosphäre und wie das gedreht wurde und du siehst, also du die Leinwand schwitzt ja, ne, durch diese schwüle, moskitobehaftete Luft. Ja, und böse und so. Und danach fand ich es auch, also ich habe die zweite Staffel und die dritte Staffel war dann ja auch mit, wie heißt der denn nochmal, der jetzt auch Blade spielt, der großartige Schauspieler. Der auch 2 Oscars gekriegt hat hier für Green Book. Fällt mir gleich ein. Habe ich auch nicht gebraucht. Aber wie ist das denn für dich mit sowas wie Dark? Also, weil die Serie ist ja großartig. Ich muss ja sagen, dass sogar die dritte Staffel ja nochmal alles aus den Fugen hat geraten lassen.
Das Dark war die erste Staffel war großartig, ja, also die hat mir auch echt Spaß gemacht zu machen und dann hat sich's angefangen zu wiederholen, ja, also und zwar jetzt nicht für den Zuschauer unbedingt, weil immer noch eine andere Perspektive beleuchtet wurde und dann andere Figuren beleuchtet wurden, ne? Aber für den Schauspieler, für mich, der in einem Paralleluniversum dann wieder den gleichen Ulrich spielt, der wieder die gleichen Probleme hat und wieder ins gleiche Unglück rennt und ewig seinen Sohn sucht und dann nicht rauskommt, ist letzten Endes das Spiel immer das gleiche gewesen. Ja, und dann fängst du an, also ich habe gemerkt, dass ich okay, von mir ist jetzt gefragt, nochmal das so zu spielen. Und dann hat mir, aber ehrlich gesagt, ich hatte nach der ersten genug. So, und das ist dann, kam auch nicht so gut mit dem Regisseur klar und so. Und dann haben wir ich irgendwann gesagt, schreib mich doch da raus aus der Serie so. Aber dann wollten sie das weiter erzählen und dann konnten die sich dann auch entscheiden, auf welche Figuren sie dann weiter erzählen. Aber es ist zum Gucken wirklich toll. Also ich habe es echt gern geguckt und habe, also wenn man so Sachen gucken möchte, die Grips haben, so, also wo du dich wirklich, wo du denken musst, so, dann ist halt Dark, ne? Da kannst du was rausfinden. Das kannst du nicht vorausahnen, was da passiert.
Nee, definitiv.
Und das ist das Gute dran, ne? Und das ist halt vollkommen unvoraussichtlich, was da geschehen wird, so. Und das ist halt dann wieder sehr überraschend. Trotzdem siehst du, dass die Figuren immer wieder gefangen sind und als Schauspieler spielst du halt dieses Gefangensein und dann drehst sich das und dann ist jede Szene wahnsinnig emotional und dann machst du die gleichen Fehler im Paralleluniversum wieder, wie du in dem anderen gemacht hast und das ist halt dann, das wiederholt sich so. Insofern ist, ich habe nach einer Staffel genug. Deswegen, ich finde True Detective, da haben die Schauspieler auch gesagt, wir machen keine zweite. Die hätten wahrscheinlich auch eine zweite drehen können. Und dann haben sie halt das Format weiter versucht zu vermarkten, weißt du? Und dann kamen halt neue Schauspieler und dann
war das aber nicht mehr das Gleiche. Mahershala Ali heißt der.
Mahershala Ali. Genau. Und die zweite mit dem Alexander, der den Alexander gespielt hat, wie heißt denn der nochmal, der auch hier in Fantastic Beasts im ersten Teil den Bösen spielt, der mit den dunklen Augenbrauen. Ist immer so geil, so Schauspieler, wenn man sagt, der Dings, ich vergesse immer seinen Namen.
Kommen wir gleich drauf. Wir müssen ein bisschen weiter drum rumreden. Aber bist du denn, also ist das denn, weil du es gerade auch mit Dark angesprochen hast, ist das denn für dich, für die Zukunft auch ein ganz wichtiges Kriterium, wenn du dich für ein Projekt entscheidest, dass du sagst, hör mal zu, ich habe da total Bock drauf, ich finde die Rolle auch, den Charakter großartig und herausfordernd, aber so mit Sequels und Threequels und zweite und dritte Staffel, lässt du dir da das auch in den Vertrag schreiben oder lässt du dich dann eher begeistern davon, wie das weitergeht?
Ich meine, ja, das ist ja immer eine Frage, was dann so kommt. Aber ehrlich gesagt, sollte man sich einen Vertrag schreiben lassen. Man sollte eigentlich bei der Auswahl sagen, komm jetzt, wir machen jetzt erstmal eine Staffel. Die Sender wollen schon, dass du sagst, ach, wie geht denn das dann weiter? Dann können wir denn die Kuh melken so? Ne? Aber ich finde, lass uns mal eine machen und dann gucken wir mal, ob wir wirklich noch genug Stoff haben, um noch eine zweite zu erzählen. Das Gute bei Dark ist zum Beispiel, dass es wirklich nach drei aufhört und dass es auch abgeschlossen in sich ist. Mhm. Ne? Das ist auch schön, dass du dann ein Ende kriegst, was irgendwie auch befriedigend ist, ja, also weil sich der Knoten löst, auf den du da drei Staffeln geguckt hast. Aber ich habe mit Moritz drüber geredet, mit Moritz Bleibtreu, und der sagte, was hält die Leute eigentlich an der Serie? Mhm. Und es ist das Ende. Die Leute wollen ein Ende. Ja. Ja? Und das fixt sie an. Eigentlich willst du, dass es zu Ende ist. Und deswegen bist du angefixt. Und wenn du immer wieder eine neue Staffel, neue Folge, dann bist du angefixt und willst eigentlich das Ende und kriegst es nicht. Und dann fängt es an, ein schades Gefühl zu hinterlassen. Deswegen, das mag ich halt nicht an den Serien. Deswegen bin ich dafür, wieder Filme zu drehen. Weißt du? Oder zwei, dann drei Teiler, dann vier Teiler, ja? Oder von mir aus, ja? Oder so ein Kurzformat, was aber in sich dann abgeschlossen ist, damit dann auch Schicht ist und du dich auf, da ist auch das Thema durch.
Ja, vor allen Dingen so, eine Geschichte zu Ende zu bringen, ist meiner Ansicht nach ja die hohe Kunst, auch eines Drehbuchs. Ne? Also weil, wie häufig hast du bestimmt auch ein Buch gelesen und denkst so 1000 Seiten und dann liest du bis Seite 950 und denkst so, wow, ey, was da alles noch passiert. Und dann guckst du und sind nur 50 Seiten und dann kommt so ein hanebüchenes Ende. Das regt mich dann immer total auf.
Ja, ich auch.
Ne? Und das ist bei Serien ganz häufig das Problem, wenn du das Gefühl bekommst, ah, jetzt wollen sie die Kuh halt melken bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und dann am Ende kommt so eine Kacke bei raus. Das ärgert mich auch tierisch.
Ich habe gerade gedreht den Schwarm als Serie.
Hast du?
Ja, habe ich gemacht in Rom. Da hatten das auch so geil, ne?
Ich wollte gerade sagen, weil das, also Frank Schätzing, das Projekt, das lange Jahre irgendwie brach lag, das Uma Thurman, da spielst du mit.
Ja. Das ist lustig, ne? Also ich habe auch immer schon gedacht, das Ding ist schon längst gedreht, weil ich habe immer irgendwie, Frank Schätzing lief immer rum und sagte, da spielt doch Tom Hanks irgendwie die Rolle. Ich habe immer gedacht, das ist so eins der Bücher, die schon gedreht ist. Ach, die haben mir echt eine schöne Rolle da reingeschrieben. So, das ist, ich spiele den Captain, den, aber ich weiß gar nicht, ob ich so richtig sagen darf, aber ich spiele da einen, der ist gut.
aber schade, hast du gekriegt, aber das ist ja.
Ja, ich bin auf einem Eisbrecher, ja, okay. in der Nordsee. Und das nicht am Nordpol. Und das Geile ist nur an dem Ding ist, da saßen die Produzenten zusammen, haben sich überlegt, hey, wir drehen eine Serie auf einem Eisbrecher am Nordpol, ja? Wo drehen wir das? Und wann drehen wir das? Dann haben die gedacht, lass uns das in August in Rom drehen.
Weil das perfektes Wetter ist dafür.
Und im Studio. Und wir haben also echt in Rom da geschwitzt, Alter, du. Das war der Hammer, du. Das Studio teilweise ist dann die Klimaanlage da nicht hingekommen, so. Und dann hatten wir da irgendwie dicke Pullover an und Downjacken und haben den Nordpol gespielt. Ein Wahnsinn. Aber es ist eine geile, wollte ich unbedingt dabei sein, weil ich den Roman so geil fand.
Ich auch.
Und weil das so einer der Romane ist, die ich meinem Bruder gegeben habe. Mein Bruder liest nicht so viel, aber da muss man genau wissen, weißt du, was du immer so in die Hand drückst. So. Und dann, das war so einer der Dinger. Schlafes Bruder war einer davon. Und der Frank Schätzing-Roman war einer davon, dem ich den so in die Hand gedrückt hat, der in einem durchgelesen hat und sagte, nachher, was für ein geiles Buch. So, ne?
Ja, vor allem, ich bin so gespannt. Das trifft
seinen Geschmack.
Aber das ist zum Beispiel, also ich weiß noch, dass ich damals hier Michael Crichton gelesen habe, Jurassic Park, und dachte so, ey, ich wünsche mir so sehr, dass das ein Film wird. Und als ich Frank Schätzings, der Schwarm, gesehen habe, habe ich gedacht, ich wünsche mir so sehr, dass es ein Film wird. Und dann ging das ja mit den Rechten hin und her. Uma Thurman hat es gekauft, wollte selber mitspielen. Und jetzt ist es ja eine Miniserie, ne? Also ich glaube, wie viel?
Ich glaube, wir sind acht Folgen. Ja.
Geil.
Ja, ja. Das ist schon spannend. Das ist schon geil. Aber da habe ich auch gesagt, gleich zu Beginn, du, lass mal, also ich bin Freund von einer Staffel. So. Und du kannst natürlich immer weitermachen, aber die ist halt so, ich finde halt eine Staffel geil. Ich will mich halt auch nicht so, ich will mich nicht wiederholen. Und ich finde auch gut, wenn der Zuschauer darbt. Und wenn du ihm dann, weißt du, wenn es so Dinger gibt, wo jetzt wie bei, zum Beispiel am Anfang, wo wir anfingen bei Top Gun, irgendwie 20 Jahre später oder 25 Jahre später, kommt dann irgendwie der zweite Film raus. Das ist ja ganz geil, dann ist das ja überraschend so.
Ja.
Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, ne? Aber jetzt dann, ich habe das so gemerkt bei meinen Kindern, weil die dann sagen, wir kommen aus dem Kino raus, ne? Und dann haben wir Hirse, Hirse, Hirse gesehen und da sagen die dann, wann kommt denn jetzt Hirse, Hirse, Hirse 2? Oder wann kommt 3? Weißt du, das ist, weil die so, die sind halt schon so drauf geeicht, dass das alles immer eine Fortsetzung hat. Und ich finde halt schon Filme geil, die für sich stehen. Angel Heart, was willst du denn da eine Fortsetzung machen?
Ja, dann Prequel oder so, das kannst du nicht, ne?
Eine Fortsetzung machen aus Fight Club oder American Beauty, also der große Autorenfilm, den es noch in den 90ern gab, der amerikanische, ne? Der fast verschwunden ist so. Ne? Das sind ja megamäßige Filme, die kannst du dir dafür aber immer wieder anschauen.
Ja.
Und es gibt Filme, die habe ich einfach schon 15, 20 Mal gesehen, ja, weil die einfach geil sind.
Ja, ich finde es so spannend, wenn du dann Interviews liest oder jemanden interviewst, der Filmemacher, der dann sagt, ja, es war immer als Trilogie angelegt. Und du denkst, ach, so, nein, das ist doch Bullshit. Totaler Bullshit. Du hast es doch geschrieben, genau.
Nein, Bullshit, komm, das ist Bullshit. Das erzählen sie und das stimmt nicht. Ja, und wer es auch immer sagt.
Oh, ey, ich freue mich so derbe. Ey, das ist aber ganz kurz.
Hier, mal. The Matrix war auch eine Trilogie. Jetzt ist es eine Quadrilogie.
Ja,
ne?
aber lass uns mal über The Matrix reden. Ne? Also der erste Film war eine Offenbarung in jeglicher Hinsicht. Einfach durch die Effekte, dass du Keanu Reeves in dieser Rolle gesehen hast. Das war echt geil. Matrix 2 und Matrix 3 kann ich dir noch nicht mal mehr erzählen, worum es da ging. Ich habe die beide geguckt, logischerweise. Aber das hat mich nicht interessiert. Und wenn ich mir jetzt den Trailer angucke von Matrix 4, sage ich auch, ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist.
Nein, die Matrix 3 war ja dann, also vielleicht haben sie jetzt einen anderen Zugang gefunden, weil Matrix 3 war ja nur noch Geballer. Da war ja gar nichts anderes mehr. Das war ja ein reines Mensch gegen Maschine und durchgeballert. Das war ja absurd.
Nee, auch mit den Zwillingen dann im zweiten Teil und sowas, ich fand es einfach nicht so.
Oder der letzte Born. Ja, wo einfach nur noch, wo es einfach im Kino nur noch knallt und es ist nur noch am Knallen und du sagst, es ist too much für mich.
Also ja,
für
genau.
mich ist es dann es ist einfach too much für mich.
Ja, aber das ist ja so eine große Krankheit bei ganz vielen Filmen, dass sie denken, wenn sie es bombastischer machen, das ist sozusagen die Legitimation für den zweiten oder dritten Teil. Und das ist es ja überhaupt nicht, sondern am Ende des Tages ist ja immer noch, und das kannst du ja besser beurteilen als alle anderen, das Buch das, was dich catcht oder die Geschichte. Also das heißt, ich muss ja gar nicht dasselbe nochmal sehen, nur in größer oder in blau oder in grün, sondern ich will dann herausgefordert werden.
Du hast Bücher und es gibt ganz wenig, wo das so ist, dass du ein Buch liest und dann hast du Gänsehaut und fängst an zu heulen. Das sind ja so Filme. Das sind Bücher, die nachher dann auch ganz große Filme werden. Ich weiß noch, wie der Fatih Akin mir gegen die Wand zu lesen gegeben hat und mir eine ganz kleine Rolle gegeben hat in dem Ding, weil meine Freundin da mitspielte damals. Und ich las das und ich hab irgendwann nur noch Rotz und Wasser geheult und dachte, Mann, was wird das für ein Film werden? Hast du es gesehen? Du siehst es im Buch, wenn der Film gut wird. Ne? Dann hatte ich irgendwie mir ein Bänderriss geholt auf der Theaterbühne und sagte einer, wir machen jetzt mal Hauptprobe hier, alles auf Anfang und Licht aus. Und in dem Moment bin ich die Bühne runtergestiegen und stieg in so ein paar Stangen rein und dann haben sie die Premiere verschoben auf seinen ersten Drehtag und dann konnte ich ja nicht mitmachen. Oh. War total doof. Hat mich damals meine Agentin rausgeschmissen wegen, ja.
Und, wie, deine Agentin rausgeschmissen?
Ja, ich hatte damals eine Agentin, die hat dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr, du mit deinem Theater da immer, du bist irgendwie, weiß ja nicht, was du wirklich willst, so, kannst ja nicht entscheiden, zum Film zu gehen. Hä? Und so.
Aber was ist das für eine Argumentation?
Ja, die fand das nicht gut, der war das peinlich und dass sie dann absagen musste und so.
Aber hast du denn gedanklich dann den Stinkefinger jetzt mal die letzten Jahre gezeigt, weil das geht ja...
Ach nee, ich habe es ja sogar verstanden, weil ich habe damals in der Zeit tatsächlich, da war ich ein junger Schauspieler, ganz jung und war war aber am Theater so angefixt. Und ich wollte für so eine kleine Rolle oder für so mal im Fernsehen in irgendeinem Zeug mitzumachen, so, das hat mich nie interessiert. Mich hat wirklich interessiert, die geilen Texte und auf der Bühne zu stehen und dieses Live-Theater, das einfach da zu lernen auch. Ich wollte das machen und ich wollte, dass man mir erstmal was Besseres bietet als das, was ich ja schon habe. Und das konnte das Fernsehen so einfach so nicht. Da, ich habe mit meinem Bruder, wir haben kein Fernsehen mehr geguckt, seit 30 Jahren nicht. Ich beame, ja. Ich gucke kein Fernsehen, ich beame. Ich gucke mir das alles nicht an. Und du hörst ja, du erfährst ja dann, wenn es was Gutes gibt, und dann kannst du dir das dann anschauen, guckst dir der Mediathek an und beamst es. Aber wir haben es einfach nicht gemacht und ich wollte halt auch nicht dann dabei sein. Ich wollte nicht in der Soko Donau spielen oder in irgendeinem Vorabend-Dings oder Tatort. Habe ich dann doch irgendwann einmal gemacht, ja. Aber das waren alles so Erfahrungen, die waren halt nicht so gut. Ich habe mal irgendwann so ein komisches Serienformat gemacht, da hieß es so, die fünf fliegenden Toledos im Drehbuch, ja. Die fliegen durch die Luft als Weihnachtsmänner in einem Zirkus und dann kommt ein Clown mit, macht so riesen Blasen und so. Und da dachte ich auch, geil, so am Trapez, weißt du, da machst du so riesen Dinger und dann steigst du so aus deinem Weihnachtsmannkostüm, dann hast du einen so Stuntman und dann ziehst du so die Kapuze ab und sagst, oh, ich kann hier nicht als Weihnachtsmann durch die Gegend fliegen, das ist mir viel zu peinlich, ich bin auch Künstler. Und so war das Drehbuch geschrieben und dann kamst du da an und dann gab's das alles nicht. Und dann kriegten wir so Ganzkörperpräservative angezogen. Da hieß es ja, ihr seid jetzt Equilibristen und steigt so ein bisschen aufeinander rum und macht so Akrobatik. Und das sah ich aber sehr aus wie die Wurst in der Penne in dem Ding hier. Das war doch geschrieben als am Trapez in Toledo. Dann haben die gesagt, du, das schreiben wir da rein für die Schauspieler, damit die zusagen. Aber das kann man sich ja gar nicht leisten.
Was?
Ja. Und da habe ich gesagt, damals da hatte ich dann einen anderen Agenten und dem habe ich gesagt, du, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich will da nicht mehr mitmachen, ja. Also dann mache ich lieber Theater. Und dann habe ich sehr, sehr, sehr lange Theater gemacht. Und dann kriegte ich Kinder. Und meine Frauen kriegten Kinder, die beiden Ex-Frauen. Und ich aber auch mit dazu. Und dann waren die sehr klein. Und dann habe ich mich um zwei davon sehr, sehr intensiv gekümmert und war am Burgtheater. Ja, da, wo man es ja dann eigentlich so, wo dann immer alle sagen, du hast es geschafft. Und keiner weiß, was die da eigentlich machen für einen Scheiß. Weißt du, also keiner weiß, es fährt ja keiner hin. Und guck mal nach, was macht ihr denn eigentlich am Burgtheater? Aber weißt du, am Burgtheater bist du der große Burgtheater-Star.
Das Renommee, ja, genau.
Ja, und da bist du so angekommen. Und ich kam da an und dachte, aber ich muss hier weg. Das ist...
Warum?
Ja, weil ich so gespürt habe, dass man so Angst kriegte. Weil man plötzlich wo ist, wo es was zu verteidigen gilt. Ne? Man wähnt sich angekommen. So, und dann denkst du, ja, jetzt bin ich auch weltberühmt. In Wien. Aber nur in Wien. Ja, und keiner weiß, was du tust. Und du bist eigentlich relativ weit weg. Und ich habe gemerkt, dass es da eine große Angst gibt, diesen Status zu verlieren. Und wenn ich Angst spüre so bei mir, dann versuche ich immer eigentlich dann will ich da reingehen. Sag ich nochmal meinen Kindern, wenn du Angst hast, geh ins Zentrum. Geh rein, geh ins Zentrum deiner Angst, wovor du am meisten Angst hast, und stell dich dem, weil sonst wird es dich ein Leben lang verfolgen. So, ne? Und dann habe ich ganz, ganz lang gehadert mit dem Ding da. Und von da aus kam dann irgendwann dieses, er ist wieder da. Und dann wusste ich, jetzt kannst du einfach, dann habe ich die Türen wirklich mit Karacho zugeschlagen am Theater.
Aber sag mal, also als er ist wieder da auf dich zugekommen ist, ne? Also du hast es ja eingangs auch kurz erwähnt, das war sozusagen der wegweisende Film, wenn man sich mal deine beeindruckende Filmografie anschaut, aber mit dem sich alles geändert hat. Das ist so eine klassische Klischeefrage, aber war das etwas ganz Besonderes für dich? Also die Rollenbeschreibung und das Buch, hast du da gemerkt, okay, das ist jetzt der Punkt für mich, Burgtheater, Schlossbrücke hoch, zu und jetzt in die Richtung eigentlich, in die du vorher nicht wolltest?
Ich wusste, dass ich in dem Alter, wo ich war, da war ich 44, glaube ich, oder 43, 44, dass wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist der Zug für den Film abgefahren.
Wirklich?
Und eigentlich, ja, glaube ich.
Aber
schon.
Warum?
Ich hatte schon vorher so zwei Angebote, früher, die ich halt abgelehnt habe oder nicht gemacht habe, weil ich dann im Vertrag war, fest am Theater, und mir dann machen die dir Druck und hast du Angst, dann war das Fernsehen und der Film immer doof, weißt du, und das Theater mal toll. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich im Wort war und nicht aussteigen wollte, so, ne? Und das ist manchmal doof. also das ist manchmal doof, weil du einfach ein besseres Angebot hast und dann sagst, was soll ich jetzt das andere machen? Ich komme da weiter. Und das habe ich nicht gemacht. Vielleicht lebe ich deswegen noch, vielleicht ist es noch gut. Vielleicht wäre nicht gut gewesen, wenn ich mit Mitte, Ende 20 irgendwie ein super Filmstar gewesen wäre und mich einfach totgefeiert hätte. Das ist, weißt du, vielleicht hätte ich damit gar nicht umgehen können. So, und insofern, aber ich wusste, dass dieses Angebot, was ich da zeigen konnte, dass man mit dem Publikum so spielt und die Casterin, ich hatte überhaupt kein Material. Also ich hatte nicht mal Fotos oder irgendwelches Videomaterial, weil habe ich heute noch nicht. Bis heute noch gibt's kein Reel von mir, weißt du? Weil ich immer denke, die Leute sollen auf mich zukommen und sollen sagen, ey, ich habe dich gesehen irgendwo und ich habe einen Film gesehen, fand ich geil, jetzt besetze ich dich. Ich will denen nicht so Reels schicken, wo dann so 3-4 Szenen von dir drauf sind, weil du da immer verlierst. Ich sehe das, ich habe mir so Reels angeguckt und denke mir dann, das sieht doch scheiße aus, du weißt, aus dem Zusammenhang gerissen. Ey, guck dir halt, mach dir halt die Aufgabe und guck dir halt den Scheiß an, den ich da mache. Und wenn sich dann einer für interessiert, wird er dich schon fragen. Dadurch schließt du viel aus, aber du kommst mehr dahin, wo du hin willst. Ne? Und wo ich damals, hat die mich da gesehen in einem Theaterstück, das hieß Krieg und Frieden von Matthias Hartmann, hat das inszeniert. Und ich habe als den Anatol gespielt, aber so klein Rolle, ziemlich groß, habe ich die gemacht und habe aber immer war so, habe mit dem Publikum interagiert und habe das alles ins Publikum reingespielt, in der dritten Person über sich selber reden. Wir haben den Tschecher, den Tolstoi quasi in der Romansprache belassen und haben mit grauen Kostümen aufgetreten und haben den Leuten aber erzählt, wie wir aussehen, was wir anhaben und dann tritt einer auf im hohen Jabot mit einem pinkfarbenen Frack und so Escapins bis darunter und habe das alles ins Publikum reingespielt und die hatte mich da gesehen und dachte, das ist so einer, der kann vielleicht auf der Straße irgendwie mit den Leuten irgendwie, der bringt das vielleicht.
Ich glaube,
so war der Gedanke. Ne?
Ja.
Und dann luden die mich zum Casting ein. Und als ich dann dieses Konzept von David, da habe ich gedacht, das ist schon geil. Also damit den Leuten ihre braune Gesinnung aus der Nase zu ziehen, indem man auf der Straße als Adolf Hitler steht und die Leute kommen natürlich und sagen, was ist denn los? Was machen sie hier? Und also, wir drehen einen Film über Deutschland. Ja, das ist ein kritischer Film. Nee, der ist gar nicht kritisch so. Der ist ganz rassistisch. Für die alle scheiße hier, die Ausländer, die sollen alle wieder weg. Dann haben die dich angeguckt und haben gedacht, sag mal, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das trauen sie sich, aber sie nicht trauen. Einer muss ja machen. So, und dann, das war so eine Zeit, weißt du, bevor die ersten Flüchtlinge kamen, Geflüchtete kamen, ja, da wollten sie gar nicht plakatieren, wo wir mit dem Film rauskamen, dann haben die auf einmal, haben die losgelegt. Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber wissen Sie, so, ja, ich auch nicht, so.
Und dann denke ich, aber das ist ja eine Grenze, die du überschreitest, ja keine, für dich ist ja Schauspielerei, aber die Provokation liegt ja in dem, dass die anderen sich sozusagen offenbaren.
Die anderen haben sich nicht getraut und die haben sich gefragt, wie kann sich einer da hinstellen und hier, wo man das gar nicht darf und natürlich, ich durfte es ja, weil ich die künstlerische Genehmigung dazu hatte, weil wir haben ja eine Drehgenehmigung gehabt. Aber ich habe dann gesagt, und sie trauen sich eben nicht, so. Und mal die Wahrheit zu sagen, so. Ne? Sehen Sie, der einfache, unschuldige Mann vom Land, der traut sich in meiner Gegenwart nicht mal die Wahrheit zu sprechen. Und das soll Demokratie sein. Und das hat die Leute getriggert. Ne? Und da haben die dann angefangen. So. Und dann haben die schlimmsten Sachen gesagt. So. Und das ist ja heute so, dass es halt, die denken, dass man es jetzt, sagen sie es, ohne dass ich da stehe als Adolf Hitler. Jetzt sagen sie es so. Grausamerweise, ja. Also, Das war eine komische Zeit. Dann kam irgendwann der erste AfDler rein zum Günther Jauch und hing seine Deutschlandfahne da übers.
Ja.
Weißt du noch, der die da über den Stuhl gehangen hat und der Jauch konnte damit.
Ja, genau.
Der wusste gar nicht, wie er damit umgehen sollte so. Und dann hast du halt gemerkt, Scheiße, wir haben diese Fahne den Rechten überlassen. Wir haben die, weißt du, das merkst du in dem Moment, merkte man das so, jetzt haben wir diese Fahne, wir können irgendwie nicht dazu stehen und jetzt haben die anderen, haben sich die gekapert.
Genau.
So wie die sich auch.
Und projizieren so jetzt Themen, etwas drauf.
Ja, genau, was wir, wie was die sich wir so gar Themen nicht so kapern sehen. Jetzt, ne? Ja. Die kapern sich jetzt so Themen, weil wir den Diskurs manchmal nicht führen und dann kapern sich das die Rechten und auf einmal ist es deren Thema. Und wenn du dann den Diskurs führen willst, bist du plötzlich rechtsradikal. So. Und das ist halt scheiße gerade, was da passiert, ne? Und das war halt in dem Film, da wusste ich einfach, wenn ich das gut mache, dann würde ich mich gerne hinstellen und mal einfach keinen Theatervertrag mehr haben, sondern einfach mal gucken, was dann kommt. So.
Aber ich würde dich da gerne was zu fragen, Oliver, weil das war beeindruckend. Auch jetzt, ich habe Schachnovelle gesehen, da hast du mich einfach so umgehauen. Ich habe so eine Art der Schauspielerei, oder was heißt, es ist gar keine Schauspielerei, du machst das einfach mit einer solchen Leidenschaft und einer solchen Power. Du fegst mich da jedes Mal weg, ne? Also wenn ich im Kino sitze oder mir das zu Hause angucke, das ist unfassbar. Aber er ist wieder da. Würde ich gerne zwei Fragen zu stellen. Nummer eins, du hast eben gerade gesagt, das ist vielleicht deine letzte Chance zu wechseln zwischen Theater in die Filmbranche. Wie war denn der Druck für dich selber? War das eine Befreiung, eine solch extreme Rolle auch zu spielen? Ich meine, da sind auch Menschen in der Vergangenheit daran gescheitert, eine solche Figur darzustellen oder aus diesem Umfeld. Wie hast du das denn in Power und Leidenschaft getriggert? Also was hast du denn da gemacht? Hast du diesen Druck überhaupt verspürt?
Ich habe den Druck verspürt, ja. Ich wusste, der ist da. Der war auch vom David Nenn, vom Regisseur, sehr stark gegeben. So, also ich weiß noch, wo wir den ersten Drehtag da in Sylt hatten, bei Gosch in Sylt, sollte ich da performen, so als Hitler mit so Leuten, die da, 2000 Leute, die da saßen, so, und der wollte da irgendwie, dass ich Leute in die Bredouille bringe. Und ich habe halt gemerkt, dass wenn ich da zu sehr, weißt du, wenn ich die zu sehr provoziere und angehe, dann
machen die zu.
Zwei Kameras machen die Leute zu. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Und da haben wir uns so gestritten, gleich am zweiten Tag, dass ich die Rolle niedergelegt habe. Ne? Und das sind so Entscheidungen, die du dann einfach in dem Moment triffst, weil ich sage, nee, ich habe das mit dir anders geplant. Wir haben jetzt hier ein halbes Jahr vorbereitet und wir haben geplant, wir machen das zusammen. Ja, und ich verstehe den Druck, den du hast, ja, dass da jetzt dass wir da irgendwie ein Ergebnis kriegen, aber wir kriegen das nicht, wenn ich da jetzt reinkomme und die Leute niederbrülle. Dann gucken die mich alle an und denken, was ist denn das für ein Idiot? Ja, aber das habe ich einfach gemerkt, das ist nicht, das funktioniert nicht. Das funktioniert, wenn ich mich hinsetze und mit einem Kameramann, der noch gar nicht die so im offen hat, und einen Fisch esse. Und dann mal gucke, was passiert. So. Und dann Leute in Gespräche verwickeln. Dann, weil die interessiert sind, was wir da machen. So. Und so hat sich das dann erst rauskristallisiert. Das musste man dann rausfinden. Aber ich hatte schon, und das hatte ich auch vom Theater so gelernt, oder mich da durchzusetzen, muss halt auch sagen, so, du dann halt nicht. So.
Und aber wie hat er dich denn überzeugt, wieder mitzumachen?
Du, dann sind wir zusammen mit dem Auto gefahren und seine Frauenassistentin hat dann gesagt, ja, der David ist auch manchmal ein bisschen aufbrausen und so. Und dann haben wir uns wieder vertragen und haben gesagt, okay, wir probieren es doch mal anders. Aber es war ganz wichtig auch zu sagen, du mit mir so nicht. Und das ist halt, das heißt, der Druck war da, aber Theater gelernt habe ich ja, auf Druck zu funktionieren. Also der Druck steigt ja mit den 2 Monaten Proben und den Regisseuren, die dich da von links und rechts über die Bühne ficken letzten Endes. Ja, also da gibt's ja manche, die kommen aus der Klapsmühle und dann werden die auf Schauspieler losgelassen und dann dürfen die da irgendwie mit denen, das sind dann denen ihre Kollegen. Ja, das sind ihre Spielpuppen. So, ne? Es ist ja, und zwar bei Regisseurinnen genauso wie bei Regisseuren. Das ist überhaupt kein Unterschied. So, ne? Und das habe ich ja alles erlebt. So, und dann die Panik steigt, dann auf die Premiere zukommt und am Ende kulminiert das dann in einer Premiere. Und dann, da zeigt sich dann halt teilweise, kriegst du dann Ansagen, du, da haben wir 2 Monate ein Konzept ausprobiert, den Kleist jetzt da gegen den Strich zu bürsten, am Ende funktioniert's nicht und dann heißt es dann, ihr seid alle so schlecht, ihr müsst jetzt mal besser spielen. So, und dann gehen die Schauspieler raus und versuchen irgendwie aus dem Klumpatsch, den sie da haben, ein Stück zu machen. So, und zeigen sich vor der einer Premiere zum ersten Mal vor Publikum auch noch und wissen eigentlich noch gar nicht, manchmal, was sie machen. Nicht immer, aber was du eigentlich machst. So. Das heißt, das ist auch total, du musst das aushalten, dass peinlich ist, dieser Moment, und dann musst du halt funktionieren.
Oder aber bist du froh, dass du das hinter dir gelassen hast?
Ja, im Moment ja, weil ich fand's total geil. Also ich fand's 30 Jahre lang total geil. Ich habe mit 12 angefangen, Theater zu spielen und fand das den Hammer. Und habe das echt gern gemacht. Jetzt frage ich mich, wie habe ich das gemacht? Jeden zweiten Tag da rauszugehen, 5-6 Stunden zu spielen, morgens Proben und sowas. Aber da hast du auf Punkt, also auf Termin funktioniert. Und das ist schon etwas, was du da lernst. Du lernst auf Termin zu funktionieren. Und wenn dann die Leute da sitzen und die wollen jetzt ihren Abend sehen, dann musst du das rocken. So, und das habe ich mitgenommen in diese Rolle da damals.
Noch eine Frage, weil
du wolltest eine zweite noch stellen.
Ja, genau. Du hast vorhin gesagt, wärst du früher so bekannt geworden, wie du jetzt bist, hätte das vielleicht auch dein Leben anders beeinflusst, auch privat jetzt, sag ich mal, also diese Exzessivität. Ja. Bist du denn ein exzessiver Mensch? weil du das auch so auf der Kamera und auf der Bühne ausleben kannst? Oder bist du eigentlich ruhig und das ist sozusagen deine...
Nein.
Nee? Also muss man das sagen? Nein,
ich bin kein ruhiger Mensch, ne? Das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch, der sucht schon, der will, ich wollte schon immer, mich hat immer gefragt, was dahinter ist, so. Ich habe mich halt, meine erste Frage als Kind zu meiner Geografielehrerin war, wo hört der Himmel auf? Und da hat die gesagt, du Oliver, wenn ich hier, die Frau Weiler war das, die hat gesagt, wenn ich das wüsste, dann wäre ich hier nicht Lehrerin. Ja, also ich wollte schon immer irgendwo dahinter schauen und ich wollte es auch immer ausloten und ich gebe mich halt nicht mit dem Naheliegenden zufrieden. So, das ist schwierig.
Aber kommt das über deine Eltern? Dass ich
ein schwieriger Mensch bin. Weiß ich nicht. Nee, meine Mutter, die tut eher alle Sachen so in ihre Schublade und mein Vater, der weiß alles besser und hat auf alles eine Antwort und nee, nicht unbedingt. Ich hab das so angefixt, auch die deutsche Sprache über das Rollenspiel, dass ich das plötzlich da alles erleben konnte. Ich bin aber auch so einer, wenn ich dann Sport mache, dann mache ich halt so Sport, ne? Dann mache ich es dann halt so richtig. Und dann gehe ich halt an den Berg. Wenn ich einen Berg steige, will ich halt oben auf die Spitze. Dann will ich halt dahin. Und wenn ich da irgendwie hoch, roten Kopfes irgendwie vollkommen fertig dann da oben ankomme. Aber ich will die Dinge halt so, ich will denen auf den Grund gehen.
Willst du es durchziehen?
Vielleicht das. Ich will es auf den Grund gehen. Ich will es durchziehen. Ich muss mich dann so bremsen. Und das ist dann gut, wenn du Menschen um dich rum hast, die dich bremsen, die sagen, brauchst du das jetzt wirklich? Oder sagst, nee, eigentlich.
Aber hörst
nicht.
Du denn auf diese Menschen? Das ist ja auch, also ja. Bist du, ist das privat für dich auch schwierig, dich zurückzunehmen in, also mit deinen Kindern, mit deiner Ex-Frau, mit deiner Freundin, oder wissen die halt, was sie auch an dir haben? Also reißt du mit oder lässt du dich eher beruhigen?
Ich reiße mit, so viele, so, aber ich habe mittlerweile höre ich drauf, ja. Hab früher nicht drauf gehört. So, und jetzt höre ich jetzt. Ich weiß, die wollen ja auch was Gutes von dir. Und wenn die mir sagen, so, du brauchst das nicht, glaube ich. Frag dich mal. Und dann denkst du, ja, wahrscheinlich hast du recht. So, und dann schaltest du einen Gang runter, weißt du. Und das tut mir ganz gut. Und natürlich habe ich die Kinder, die sagen mir das ja auch so. Weißt du, also irgendwie, was habe ich weggeraucht? Ne? Ich habe ja geraucht ohne Ende so. Ne? Dann hat irgendwann eine Tochter gesagt, du redest nur Scheiße, Papa, da, mit deinem Rauchen, rauchst du Kräuterzigaretten, rauchst du hier, dann rauchst du da, dann rauchst du wieder nicht, dann fängst du wieder an. Und dann, weil ich wusste immer, weißt, weil ich dann halt doch exzessiv bin, fange ich dann mit einer, zwei, drei und am Ende sind es drei Pakete. Und dann habe ich echt, dann wollte ich es ihr zeigen, ist auch wieder schon extrem, ja, und habe gesagt, ich schmeiß das jetzt weg, wir fahren jetzt 6 Stunden nach Bonn. Und zu den Großeltern und ich bin dann sauer auf dich, aber ich höre jetzt auf. Und seitdem habe ich nicht mehr geraucht. So, also das schaffe ich dann. Und dann, weil ich sie auch... Ich
also das ist ja Disziplin neben der Exzessivität, ne?
Ja, aber ohne Disziplin schaffst du den Beruf nicht. Ne? Also das muss man mal sagen. Also das, was ich da mache oder was du jetzt gesehen hast in Schachnovelle und sowas, du brauchst auch das Theaterspielen, das jahrzehntelange Theaterspielen. Die Leute, die da Theater spielen, die morgens auf die Probe gehen, dann die Nacht durchgesoffen haben, so war es zumindest früher. Ich weiß nicht, wie es heute mittlerweile ist. Da wird es immer softer, so glaube ich. Und dann bis drei probieren und am Abend dann wieder spielen und dann gehst du auf Gastspiel. Hat man sich immer vorgestellt, hey geil, Gastspiel, wir spielen in Tokio, in sonst wo, in Bogota, in sonst wo. Da fliegst du dann dahin, dann baust du dein Stück auf, dann probst du bis an die Vorstellung ran, dann spielst du die Vorstellung, dann gehst du mit den Leuten saufen und am nächsten Morgen spielst du noch eine Vorstellung, dann ruft dich schon der erste Regisseur zurück, da musst du dann zurück, weil du morgens um 10 auf der Probe stehen sollst, weil er sagt, was ist der Arsch da auf dem Gastspiel, dann fährst du wieder zurück, um abends da wieder die Vorstellung zu spielen, wieder zurück, dann kriegst du dafür 3,50 € an Spesen und das war's von deinem Theater und dann denkst du irgendwann, ey, weißt du was, ich will nicht mehr auf Gastspiel, ich will hier zu Hause bleiben. So, und das braucht eine unglaubliche Disziplin. Die Leute, die den Beruf, glaube ich, gut machen, alle, würde ich mal sagen, die das in welchen Formaten auch immer, die brauchen Disziplin. Das kannst du nicht, das geht sonst nicht.
Aber wie ist das denn vereinbar auch mit, also ich finde es ja so toll, dass du sagst, wenn ich die Zeit habe, dann verbringe ich die auch mit den Menschen, die mir lieb sind, ne? Also mit deinen Kindern und mit den Menschen, die in deinem unmittelbaren Umfeld, die einfach alles bedeuten, die auch vielleicht mal zwischendurch sagen, hör mal zu, jetzt machen wir ein bisschen Ruhe. Also würdest du sagen, das sind zwei unterschiedliche Olivers?
Nein. Nein, es ist, ich bin ja nur, weißt du was, auch beim Spiel beleuchte ich ja nur einen Teil meiner selbst, ein bisschen stärker. So. Und privat beleuchte ich halt einen anderen Teil. Und dafür habe ich mich auch entschieden. Und dann ist es immer der gleiche. So. Es ist nur das, ich würde sagen, das Spektrum des Menschen, das ist halt, um es mal so, weil ich immer nach Extremen gefragt werde, ist halt extrem groß, ne?
Ja, absolut.
Wir behaupten halt was über uns, was wir gar nicht sind, ne? Also deswegen, das stimmt ja alles nicht, was ich über mich sage, letzten Endes. Ja, weil es ist ja nur das Bild, was ich von mir habe. Ja, das ist ja, und trotzdem, ich kenne so viele Leute, die sagen, die, gerade die Leute, die sehr moralisch sind, so, die so einen abgezirkelten Kosmos haben, so, die sind ja ganz anders, als sie dann tun oder sagen. Ne? Die machen ja, so sagen sie noch nicht, was sie da tun. So, ne? Und das ist halt, so ist halt der Mensch. So. Und ich habe halt einen Beruf, wo ich ganz viele Extreme auch beleuchten kann. Und dadurch kann ich halt zu Hause auch echt, ich freue mich einfach, wenn ich meine Kinder habe und die sind jetzt in einem Alter von 12, 14 und 17. 17 hat jetzt einen Freund, die hängt nicht mehr so viel auf mir rum, aber die beiden 12- und 14-Jährigen, die sind echt noch ganz körperlich mit mir. Die sitzen noch auf mir drauf, so. Und das gibt mir dann, da bin ich dann wirklich zu Hause, so. Und meine Freundin, der glaube ich, was sie sagt. Das finde ich eine ziemlich kluge Frau. Du kennst sie ja, die Tanit. Mhm. Wir haben uns ja damals in L.A. getroffen. So.
Ja.
Das war ja auch so,
ja,
lustig.
Ja, toll.
Das, ja, war ja auch so, das lustig. Dass ich da, das war so ein geiler Moment. Erstes Mal Oscar, fliege mit ihr nach San Francisco. Und ich dachte so, geil, die kommt jetzt auch noch mit. Weil das ist ja schwierig, dieses Leben, was ich führe, dann auch noch mit jemandem zu teilen. Das ist ja nicht so einfach.
Vor allen Dingen, dass die das verstehen, ne, von außen.
Ja, es ist ja gar nicht so einfach. Du findest ja nicht einfach mal irgendwen, der da so mitmachen will, der auch dieses, das ist ja haltlos, was wir machen. Ja, du bist ja Nomade.
Zigeuner. Total.
Du ziehst umher.
Du hast es vorhin ja auch gesagt. Ich meine, du bist 10 Monate im Jahr weg, unterwegs, ne? Also, wir reden jetzt ja, weg. Also du bist ja in der, keine Ahnung, Los Angeles, England, schieß mich tot, wo immer du auch drehst und machst. Das ist auch ganz schön schwer und ich finde es manchmal auch ganz schön schwierig, das den Außenstehenden oder den Menschen, die man liebt, zu erklären, was man selber da auch psychisch durchmacht. Also es gibt auch Phasen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich unterwegs bin, die fallen mir total schwer, weil ich mich dann an die ganzen Menschen erinnere oder denke, die, keine Ahnung, jetzt in meiner Heimatstadt irgendwas anderes machen und ich vermisse das dann so derbe. Ich weiß nicht, was machst du dagegen? Also gegen Heimweh ist es ja eigentlich, oder?
Also ich lebe dann auf FaceTime. Ja. Ja. Da ich lebe irgendwo im Äther so, oder im Netz so und ruf dann an und nerv meine Kinder und zeig Präsenz über einen Computer, dass ich noch da bin, dass mich interessiert und ruft die 5 Mal hintereinander an, dass sie mir nicht sagen können, Papa, du hast dich ja nie gekümmert, dann versuche ich alles, um die dann dahin zu bringen und mir einen Assistenten zu organisieren, der dann sich um die Kinder kümmert und dass die ans Set können und dann sitzen die am Set und dann gucken die so ein bisschen die Ausspiegelung an, dann machst du irgendwie so einen geilen Film so und dann sagen die dann, du Papa, das ist ganz geil hier so, ne, aber du machst ja immer das Gleiche, wir gehen mal lieber ins Kino mit dem Michel hier, ne? Also wir gucken uns den Film dann nachher an, so, wir gehen mal ein bisschen raus, aber so Daumen hoch, Papa, machst du schon so, ne?
Ja, so hat das interessiert, ne? Super, Papa, ey, danke nochmal, ciao.
Ja, ja. So. Sie haben jetzt zu mir gesagt, du, ich wollte mit denen in Werk ohne Auto gehen damals, ne? Da sagt mein Sohn zu mir, du, lass uns doch lieber in Captain Marvel gehen.
Und hast du auch nicht Ja gesagt?
Ja, ich habe Ja gesagt. Da saßen wir da drinnen, und da geht die ersten 2 Szenen los, da sagt der Papa, wenn du einmal so eine Szene spielst, dann aber Chapeau Klack, ne?
Ja, aber du bist ja jetzt.
Ja, das habe ich auch gemacht deswegen. Ja. Jetzt spiele ich halt so ein Action-Hero-Vampir mit Jamie Foxx da und Snoop Dogg. Und habe ich gerade gedreht für Netflix, genau, für meinen Sohn. Weil ich genau weiß, jetzt hier mache ich so Moves und so Action. Und da sagt er dann so, geil, ja klar. So, aber natürlich vermisst du die ohne Ende. Und natürlich ist das Leben... Die Leute stellen sich das immer so vor, ne? Also die stellen sich so vor, worauf sind die Leute neidisch, wenn du Schauspieler bist? Auf dem Applaus? Und Applaus ist eigentlich so nach dem Applaus oder vorm Applaus ist nach dem Applaus. oder nach dem Applaus ist vor dem Spiel, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Deine Probleme sind ja die gleichen. Mhm. Es ändert sich ja nichts. Die Leute klatschen und dann denkst du, ja geil so, aber danach ist ja alles gleich. Es hat sich ja nichts geändert. Du musst ja trotzdem irgendwie den Strafzettel bezahlen und irgendwie mit der Freundin Stress und mit der Mama und so. Ist ja egal, es ist ja alles das Gleiche, ja.
Ja, es verändert sich nicht nur dadurch, dass du jetzt mit Jamie Foxx spielst.
Nein, ne? Und dann ist denn das Leben findet ja nicht auf dem roten Teppich statt. Es findet ja nicht da statt, wo wir uns dann treffen, wenn ich dich beim Oscar besuche. So, oder du mich. Sondern man läuft da drüber. Das ist ja ein Hundertstel des Ganzen. Ja. Der Rest ist allein im Hotelzimmer sitzend und du fragst dich, wann kommt meine Family und wie komme ich hier klar? Wie schaffe ich das? Und dann sind solche Rollen, wie was ich jetzt in Schachnovelle gespielt habe, da kommst du gar nicht mehr raus. Oder der Fassbinder. Da gehst du nach 10 Stunden drehen, gehst du vollkommen fertig ins Hotel und in die Wohnung und dann bestellst du dir einen Rotwein und noch einen und dann, damit du irgendwie, also du kommst ja nicht mehr, damit du schlafen kannst und am nächsten Tag geht das wieder weiter. Da kommst bei solchen Rollen gibt es ja gar keinen drinnen mehr. Ne? Da ist dann gut, wenn du jemanden hast, der das versteht, der dann neben dir ist und sagt, komm, jetzt gehen wir mal dahin oder machen wir was anderes oder so. Ne? Und das ist halt mit der Tanit schön. Das ist wirklich, die reist gerne und die kommt gerne mit mir mit und es ist gar nicht einfach, jemanden zu finden,
der
mit dir durch die Gegend reist. Und der
aber
nicht.
Aber wie schaltest du das denn ab? Also weil du hast mal gesagt, dass das ja nicht nur physisch ist, deine Schauspielerei, sondern auch sehr viel Psyche, logischerweise. Ne? Also das geistige Training, um dich in eine Rolle reinzufinden, auch das A und O ist, um das durchziehen zu können. Wie schaltest du denn dann ab? Also ist das für dich gar nicht einfach?
Gar nicht.
Gar nicht.
Nein, du kannst gar nicht abschalten. Du kannst, weißt du, wie das ist, wenn jetzt du schaltest an und schaltest am letzten Drehtag ab. So würde ich das beschreiben. Und ich bereite mich ja mittlerweile auch gar nicht mehr vor. Ja? Der Lars Eidinger, der hat mal gesagt, der hat sich doch gar nicht vorbereitet. Das glaube ich dem nicht so. Ne? Aber auf den Hitler habe ich damals extrem vorbereitet. Da habe ich mir ohne Ende Zeug reingetan. Ne? Und diese ganzen, das war meine erste große Rolle. Aber jetzt mittlerweile, es ist wie wenn du dir ein Auto kaufen willst und sagst, ich kaufe mir einen Toyota oder einen neuen Mercedes oder whatever. Jetzt kann ich alle Marken jetzt nennen, aber so und jetzt bist du oder ich will mir einen alten Porsche kaufen so und jetzt gehst du durch die Stadt und auf einmal fahren nur noch diese Autos rum. Du siehst da einen nach dem anderen, weil du fokussierst, weil du in dem Moment fokussierst auf etwas Bestimmtes, ja, und das alles ins Verhältnis setzt zu dem, was du zu deinem Wollen. Und genau das passiert quasi, wenn ich eine Rolle annehme und dann weiß jetzt nähert sich der Tag des ersten Drehtages so. Ich ziehe schon alles, was um mich herum ist, beziehe ich darauf, auch wenn ich mich nicht aktiv mit dem Text darauf vorbereite. Aber mein Geist, der fängt schon alles an, hinsichtlich der Rolle zu denken, wahrzunehmen, anders wahrzunehmen. Da stehe ich, ich spiele jetzt den Hamburger Säuremörder, ne? Den Säurefassmörder, der gesagt hat, du, das ist ja, es wird ja alles vollkommen falsch dargestellt in den Medien, bin ja gar kein Säurefassmörder, hab die ja nur in Säure entsorgt. Ich hab die ja nicht umgebracht mit der Säure. So. Und
auch eine interessante Sichtweise der Dinge.
Ja,
ne?
der hat wirklich, wir lehnen die Geschichte da an denen an, ne? Und wir lehnen das an denen an, aber der hat einfach wahnsinnige Geschichten erzählt, der Typ. Unglaubliche Geschichten. Nein, durfte ich nicht treffen.
Ach so, okay.
So. Ja, weil rechtlich so. Ich hatte mal Angst, dass der dich jetzt verklagt oder sowas. Also lehnt man eine Geschichte dann daran an. Können wir halt in Deutschland nicht so machen wie die Amis, die dann sagen, JFK, wir erzählen halt unsere
Based These on a true story, ne?
Ja, based on a true story ist in Deutschland schwierig, ne? Ja. Also musst es dann entfernen, so. Aber pass auf, wenn da stehst du so und dann denkst du, ja, der hat jetzt Frauen zerhackstückt und jetzt stehe ich plötzlich beim Metzger, ne? Und es wird mir so eklig. Weil ich mich dann frage, wo ist denn jetzt der Unterschied? Ob ich dem Kalb, dem Schwein, die Haxe abhacke und das da jetzt in der Auslage liegt, so das Fleisch, so, das ist der Metzger. Anerkannter Beruf bei uns, ne? Schöne rote Backchen, hat der schöne rote Bäckchen, immer keine Falte im Gesicht, das ist der Metzger und sagt, das Fleisch kriege ich daher und daher und daher. Und wo ist jetzt, und das ist halt das Interessante an dem Beruf, das ist ja nur 1 Zentimeter weg von der Normalität, bist du in der Barbarei. Ja? Und dann sagst du, was ist jetzt der Unterschied, dass ich wir können also dem Kälbern, den Schweinen, dem Rinder, den können wir durchs Rückgrat hacken und rumsägen und dann kriegst du noch Speichelfluss, wenn du da hinguckst und dir das Entrecote anguckst, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie der Frau das Bein abgesägt hat. Ja, aber das ist dann halt Dinge, die stelle ich mir dann vor. Und dann denke ich, bei dem hat halt diese, da merke ich dann, wie unsere Zivilisation, was das für ein schmaler Grat ist. Und eigentlich ist das, was mein Beruf, den ich mache, der ist eigentlich das Darstellbare, ist, man muss darstellen, dieses Hangeln des Menschen an dieser ganz schmalen Linie der Zivilisation, die uns vom Barbaren trennt. Ne? Und da hangeln wir uns alle dran und versuchen, dem irgendwie zu genügen und versuchen, uns irgendwie auf diesem schmalen Grat der Normalität entlang zu hangeln, um nicht wahnsinnig zu werden und nicht in die Barbarei zu verfallen. Und das eigentlich ist das, was wir darstellen müssen als Schauspieler, ist das Versagen des Menschen eigentlich daran, an diesem schmalen Grat.
Okay, also dieser Sturz in den Abgrund sozusagen der menschlichen
Psyche. Klar. Ja, klar, weil das sind ja die Geschichten. Das sind ja, die großen Geschichten sind ja immer, das ist Macbeth, der anfängt zu töten und dann den ersten Mord macht und dann irgendwie am Ende nur noch einen Mord nach dem anderen macht, weil er will ja den ursprünglichen Mord wieder rückgängig machen. So, ne?
Also muss er mal mehr überleg dir zum Beispiel mal die Grimmschen Märchen oder auch Hans Christian Andersen, die Brutalität, also im Original.
Ja, furchtbar. Die sind furchtbar. Die sind ja das, ich meine, das muss man sich auch mal fragen. Also auch Wilhelm Busch und so. Also was die uns da noch großgezogen haben. Das ist
Max
auch,
und Moritz.
Das ist auch hart, ey. Max und Moritz werden am Ende zermahlen.
Ja.
Das waren ja die Rebels, das sind ja die Outlaws. Ja,
der Struve,
das ist der schwarze Block der Gesellschaft da. Der wird am Ende zermahlen, ja, und den zermahlen sie dann. Und dann kommt er, am Ende werden die von den Vögeln weggepickt, ja, ne? Oder von den Hühnern, die sie am Anfang zermahlen haben, so, ne? Aber der Mensch ist halt eine Bestie. Ja, mein Beruf ist eigentlich, ich möchte privat halte ich mich gern am Tisch auf mit den Leben und den glaube ich auch und die Bestie spielst du drumrum, so dieses Versagen auch, und das ist halt, wir sind halt nicht perfekt und wir rutschen halt ganz ganz schnell ab und der schmale Grat ist halt, das ist echt ein
schmaler. Das ist doch schön, wenn du den da ausleben kannst, oder?
Absolut, das ist das Rollenspiel.
Wenn du nicht
das
im echten mir. Leben diesen schmalen Grat runterfällt.
Nein, das ist total schön. Ich lerne da was und es macht mir auch mehr Empathie für gewisse Figuren. So ein Fassbinder, weißt du, der war mir auch ein bisschen eklig am Anfang. So. Und, aber ich habe wahnsinnig viel Empathie für den gefunden. Ich meine, es ist überhaupt
aber
toll,
Wahnsinn,
dass wir den Fassbinder
drehen können. Enfant Terrible ist ja auch ein Wahnsinns. Also wie gesagt, also Schachnovelle, Enfant Terrible, also das sind ja, er ist wieder da. Du spielst das mit einer, so, also ich finde mit einer Wahnsinnsleichtigkeit, auch wenn ich merke, finde ich, wie, also das interpretiere ich jetzt rein, ich will mir das gar nicht anmaßen, wie du physisch und psychisch da auch gefordert wirst, aber trotzdem hat es eine solche Leichtigkeit und Power, ich bewundere das einfach. Welche Rolle würdest du denn sagen, also jetzt, du hast Dayshift, hast du gerade gesprochen, das ist hier Jamie Foxx, Dave Franco, fantastische Tierwesen, würde ich dich auch gleich gerne nachzufragen, aber welche Rolle ist die Rolle, die dir sozusagen diesen Sprung auch auf die internationale Bühne bereitet. Ist es Dark oder ist es ja. Er ist wieder da?
Nee, es war schon Dark. Er ist wieder da, wurde wahrgenommen, so, auch international, aber man wusste ja, da hast man mich ja nicht erkannt. Du wusstest ja quasi, es kommt dazu, ich bin jetzt ein Schauspieler, der ich habe zwar ein sehr wiedererkennbares Gesicht, ne? Das, also wenn du das einmal gesehen hast, das kam halt bei Dark am meisten. Und auch bei, den du gesehen hast, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben, bei Werk ohne Autor.
Ja.
Die Rolle wurde schon sehr wahrgenommen, so, ne? Und dann kam Dark und dann kam auch das Rosa Kaninchen. Okay. Und im Rosa Kaninchen spiele ich ja eine sehr empathische Figur, diesen Vater. Der berührt mich auch wahnsinnig. Ne? Also das mit dem kleinen jüdischen Mädchen, diese Reise zu machen und der Flucht, die beschrieben wird von dem kleinen jüdischen Mädchen, eigentlich als also von der älteren Judith Kerdern, als eine durchweg positive Erfahrung, weil sie halt so nah mit ihrer Familie zusammengekommen ist. Und das rührt mich wahnsinnig. Das sind halt alles Rollen. Jetzt auch die Schachnovelle, die sich mit so einem gewissen, mit dem Thema befassen, so, dass mich auch weiter befasst, was wir auch weiter tragen müssen als Deutsche. Ne? Das ist halt etwas, was, das hört halt nicht auf. Man kann halt nicht sagen, das hört halt auf. Das hört halt nicht auf. So, und das ist auch immer weiter hochzuhalten. Und der Antisemitismus wächst immer wieder. Und da muss man halt, das ist halt, sehe ich so als geschichtliche Überlieferung, dass wir uns dem auch widmen sollen. Das suche ich auch in den Rollen so. Und das zusammen mit Dark hat dann, und vor allem Dark war dann, ist so ein internationaler Wiedererkennungswert entstanden. Und jetzt, wo ich in Atlanta gedreht habe, ist immer noch für mich Wahnsinn, dann sitzt dann da und dann bleiben die Leute stehen und wollen was. Und dann denkst du immer, die wollen einen Weg, sagst, ich bin nicht von hier. Und dann sagen die, nee, du bist doch der Dix. Du bist doch der Ulrich from Dark. So. Und das passiert halt überall. Das passiert dann in Rom, wo ich jetzt gedreht habe. Das musste ich teilweise gar nicht mehr bezahlen, weil die auch wissen, dass ich im Restaurant so, weißt du, dann, wenn du in Trastevere dann durch Rom läufst, die wissen, dass ich zweite Generation Exilitaliener bin, der die internationale Küche, die italienische Küche gebracht hat nach Deutschland. Eigentlich war mein Vater ein Wirtschaftsflüchtling in der Mitte der 60er, ja, der hat meine Mutter da kennengelernt.
Und das ist dann dieser nationale, sagen wir, Stolz auf dich als
Die kennen den Namen, da gibt's den nationalen Stolz, das gibt's tatsächlich, ja. Ich hatte so ein Event gemacht für Ferrari und dann haben die mir ein Ferrari dahingestellt nach Rom, ja. Weil ich gesagt habe, ich würde so gerne in das Bergdorf.
Ich komme nächstes Mal mit nach Rom, ey. Wenn das mit dir passiert, komm ich mit.
Pass auf.
Umsonst essen gehen und Ferrari fahren, das ist ja geil.
Auf dem Event habe ich die gebeten, mein Vater, der kam in den Mitte der 60er nach Deutschland und wenn die dann was erreicht hatten, ne, und dann haben die, er hat den ganzen Tag nur gearbeitet, er hat wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, meine Mutter auch, und haben ein Restaurant gemacht und wir auch. Und als er dann sein erstes Geld hatte und hat sich eine Uhr gekauft und hat sich ein dickes Auto, so ein Mercedes gekauft, dann ist er damit in sein Bergdorf gefahren und hat das gezeigt. Und dann ist er ganz stolz da rumgelaufen mit seiner Uhr und seinem Auto. Und alle haben sich reingesetzt und haben gesagt, oh, Mercedes. Und haben die Schalthebel bedient, bis das Ding kaputt war. Da kam dann wieder einmal alles kaputt, weil die haben dann so viel die Fenster hoch und runter, das konnte es nicht fassen. Und dann habe ich das dem Manager von Ferrari erzählt und habe gesagt, ich hätte so gern so ein Ding. Und jetzt fahre ich mit dem Ferrari Roma ins Bergdorf meines Vaters. Und zwar positiv, ja. Einfach um anzugeben.
Weißt du, so. Also, und hast du es gemacht?
Ja. Und dann hat er mir das da runtergefahren. Da kam dann so ein Auto an und dann, ich gedacht, das kenne ich doch von Ronaldo da, wenn der seine Autos so fährt, aus der Bildzeitung. Da ist doch das Auto, das war so ein Truck, ne? Dann kam da der Ferrari. Da habe ich gerade gedreht in Rom im Studio. Dann kamen die dann im Ferrari hingefahren.
Das mit so einem riesen LKW und dann fuhr der hinten raus.
Stell dir mal vor, wie die da gucken, ja, in diesem Studio. Und jetzt steige ich in diesen Ferrari ein und wusste ja gar nicht, wie das Scheißding angeht, ja. Also, ich meine, und dann gucken die alle von dem Studio und sagen, Mann, ein Italiener mit dem Ferrari, ja. Ein Exiter mit dem Ferrari, ich steige da ein, ich habe das Scheißding gar nicht anbekommen, weil ich den Schalthebel gar nicht gefunden habe, so, ne. Und wusste gar nicht, dass ich musste erstmal den Schalthebel an, das hat ewig gedauert, und dann habe ich immer Gas gegeben, dann drehte das durch, und dann bin ich damit gefahren ins Bergdorf meines Vaters. Und mein Vater hat im Sommer da Urlaub gemacht. Und dann habe ich den besucht. Und dann sind wir mit dem Ding da den Berg hochgefahren und haben uns oben hingestellt und haben auf den Golf von Sorrent geguckt und auf den Vesuv und auf Napoli und so. Und das war so ein Ding zwischen uns beiden, dass ich dachte, guck mal, jetzt sind wir mit dem Ferrari hier.
Aber stimmt das, dass dein Vater immer früher gefragt hat, was verdienst du?
Ja. Und dann hat er gesagt, wenn du so viel verdienst, dann kannst du bei mir Pizza backen. Da verdienst du mehr. Ja, das war beim Theater zusammen. Das ist die Selbstausbeutung in der Kunst.
Der war doch bestimmt super stolz auch auf dich, oder?
Jetzt ist er super stolz auf mich. Damals fand er immer das also Unsinn, was ich da noch mache. So. Aber er hat gemerkt, ich mag das so. Du, aber um die Geschichte mit dem Ferrari zu Ende zu bringen, ja. Wir fahren also dann runter am zweiten Tag, dann haben die alle, du, da steigst du da aus, da applaudieren die.
Weil ja, die wissen, das ist der doch kommt geil, wieder. Genauso muss es ja? doch auch sein.
Und das war so lustig und dass das positiv besetzt ist und nicht negativ, sondern dass man einfach sagt, das einmal kurz da mal einmal diesen Moment zu haben, so, ja, das war schon richtig richtig lustig, so, dass, weil man was ja, erreichen
möchte. Am Ende ist es doch so egal, was man macht, am Ende will man doch auch Anerkennung, sag ich mal, von den Menschen, die man liebt, also logischerweise auch deinem Vater, oder?
Ja, das war für uns beide war das herrlich und die Anerkennung habe ich jetzt auch, ja. Das ist auch.
Aber erzähl mal.
Wenn der mir nicht gesagt hätte, ich habe dem gesagt, ich bin jetzt Schauspieler, ne? Ich bin in Berlin, haben die mich angenommen auf der Schauspielschule von 1000 Leuten, 9 Leute. Hat er gesagt, du Arschloch, von mir kriegst du keine Pfennig.
Keine Pfennig.
Keine Pfennig.
Okay.
Ja? Weil der wollte, dass ich seinen Laden übernehme. Und ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Wenn ich jemanden gehabt hätte, der gesagt hat, klar, mach doch deine Schauspielausbildung, Dings, ist doch kein Problem. So, das heißt, ich musste das wirklich wollen. Ich musste damit dann auch mein Geld verdienen. Das habe ich auch relativ schnell gemacht dann. Und ich habe, die haben mich in Berlin auf der Schauspielschule, weil ich in der WG dann war, unten ist einer, der hat in der Kneipe gearbeitet, ist einer ausgefallen, habe ich in der Bar mal ausgeholfen, dann hat er gleich gesagt, ja, mach doch hier, kannst du jede Nacht. Da habe ich gesagt, nee, ich will jetzt, ich habe das schon 15 Jahre gemacht, Gastronomie, ich will jetzt
Schauspieler werden. Du willst raus in die Welt.
Ich will raus. Ich will nicht, dann bleib ich da hängen. Da gehe ich dann nächsten Morgen nicht mehr zur Schauspielschule, weil ich müde bin. So. Und mach das Gastroleben, das kenne ich ja.
Aber bist du denn, also erzähl mal ganz kurz, wie ist das denn mit Fantastische Tierwesen entstanden und mit Dayshift? Also kamen die auf dich zu und dann stehst du auf einmal neben Jamie Foxx oder und denkst du, oh, ja, das ist ganz normal?
Ja, wie ist das jetzt entstanden? Ich weiß selber nicht genau. Ich habe das rosa-rote Kaninchen gedreht, das war Warner, und auf einmal rufen die an, ruft Warner aus England an und sagt, wir brauchen einen Deutschen. Wer ist denn gerade hier der Deutsche bei euch? Und dann sagen die dem ein paar Namen und dann schickst du ein Tape hin. Dann habe ich ein Tape hingeschickt. Das hat ihm gefallen. Dann rief mich am nächsten Tag, einen Tag später, rief mich David Yates an, der die letzten 5 Harry Potter gedreht hat und die fantastischen Tierwesen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ein paar Videos sehen, ich will sie sehen, die Leute. Und dann war ich gerade in der Schweiz im Lockdown, ja, und da hat er gesagt, du, das hat mir gefallen, ich will, du machst das, du rockst das. Und dann bin ich da hingeflogen. Und dann habe ich da 5 Monate gedreht. Es war irre. Ja. Und da stehst du halt mit, das war geil. Ich meine, stehst du dann mit Jude Law und mit Mads Mikkelsen und Eddie Redmayne und Ezra Miller am Set und
denkst du, wie cool.
Und die gehen davon
aus. Aber am Ende kochen sie auch nur mit Wasser, oder?
Also das Die spielen alle nur mit Wasser. Aber das Schöne ist zu sehen, dass auch auf der Ebene, sie haben alle das gleiche Defizit. So, also was du überhaupt haben musst, um überhaupt Schauspieler zu werden, ist, da muss ja irgendwas fehlen. Ja, sonst stellt man sich ja nicht auf eine Bühne und lässt sich von anderen anschauen. Das ist ja, da muss ja irgendwo ein Defizit existieren, ne? Sonst würde man den Beruf nicht machen. Und die haben alles Gleiche. Und das ist das Schöne zu sehen, dass die alle, aber sie wissen es alle. Das sind alles Leute, die wissen, hallo ich, hier, guck mich mal an, ich bin zu wenig gesehen worden und so. Und wenn du das dann irgendwann weißt, kannst du damit lustig sein und dann kannst du dann auch den Leuten sagen, na, was war mal in der Kindheit so los, so, ne?
Aber ist das Trauma aus deiner Kindheit, dass du ja, sozusagen der Aussätzige warst? Oder
also, dass man mich zumindest nicht da gesehen hat, wo ich bin, ne? Oder wie ich mich gesehen habe, sondern dass sie mich immer, ich habe mich auch immer so intellektuell vollkommen unterfordert oder unterschätzt, sagen wir mal so. Ne? Hat mich immer so unterschätzt. Ich wollte halt nicht ein Technokrat werden, ich wollte halt Künstler werden. So. Und das war in der Zeit 80er, 90er, du Künstler, was willst du denn damit? Das ist doch Unsinn. Du kannst
kein Geld mit verdienen.
Wie dein
Vater dir immer klar gesagt hat.
Ja, aber das ist ja auch so und für viele ist es ja auch so. Ne? Und ich kenne aber auch viele, die haben überhaupt kein Problem damit, dass sie nicht das große Geld verdienen. So, also das ist, die machen das einfach gerne. Und es ist halt schön, was zu tun. Mir war das mit dem Geld, ehrlich gesagt, deswegen habe ich den Beruf auch nicht gemacht. Und ich habe das gemacht, weil ich was tun wollte, was mich befriedigt. Also wo ich forsche. Ich bin ja ein Forscher. Ich forsche am Menschen. Und das ist toll. Und darüber lerne ich Dinge über mich selber kennen. So, und dann merkst du, dass du das auch oft plötzlich auf einem unglaublich hohen Niveau machen kannst. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und diese Jungs, weißt du, diese Stars, du kennst sie ja auch, die sind ja vollkommen normal. Also je größer der Name, umso normaler sind die Leute, ja. Also umso entspannter. Die sitzen da, das ist nicht hier so. Ich bin da. Die wissen ja alle, dass sie eine Waffel haben.
Ne? Und ja, aber das ist glaube ich spannend. Aber ist es denn für dich auch ein totaler Culture Clash jetzt? Also ich meine, ein Film wie Er ist wieder da ist groß, Schachnovelle ist groß, aber Fantastische Tierwesen ist dann ja einfach, glaube ich, nochmal.
Das ist ziemlich größte Franchise. Das ist eins der größten Franchises, die es gibt auf der Welt, ja. Und das ist natürlich, der Culture Clash ist jetzt, wenn du wieder zurückkommst. So, dann stehst du dann da und dann, also da fragen sie dich, wo ist denn dein Assistent? Alter, brauchst du einen Assistenten hier? Und musst da irgendwem deine Maske geben können. Und dann denkst du, also ich habe gerade keinen Assistenten da jetzt, das ist doof jetzt. Dann gucken die dich ganz komisch an und sagen, ich brauche ganz dringend einen Assistenten hier, weil ohne Assistent bist du ja gar nichts. Und dann kommst du nach Deutschland zurück und sagst, das ist jetzt mein Assistent. Dann denkst du, dann ist er dein Fahrer. ja, aber da ist auch mein Assistent, der Fahrer. Der macht dann auch so Sachen für mich. So mit Kinder abholen, bringen irgendwie. Der kauft für mich ein. Verstehen die aber nicht so. Ne? Da hast du auch, so für, wenn du da Sexszenen hast in USA oder England, hast du den Intimacy Coach. Ja, das ist jetzt mittlerweile nach MeToo ist das auch total straight, Intimacy Coach. Ja, da kommt einer, da hat der Regisseur gar nichts mehr zu sagen. Der sagt, ja, pass mal auf, ihr Kameramann, wir machen das so, da, so und so, dann bist du okay, wenn er dich hier anfasst und ist das, das kann man gut oder schlecht finden, aber du bist geschützt. Ne? Und nach 8 Stunden drehen ist auch vorbei. Dann hörst du auf und dann machst du am nächsten Tag weiter. Und kommst nach Deutschland, da hast du kein Geld. Und dann gestern wieder am Set gestanden, haben sie mir Blasen aufgeschminkt, hinten am Rücken. Ja, und vorne, weil wir Sex hatten im Dornenfeld, im Brennnesselfeld. Ja, da werden dann so ein paar Brennnesseln bearbeitet, so da heißt es, und dann küsst ihr euch mit den Brennnesseln so, und dann merkst du, das brennt aber im Mund. Nee, das brennt nicht. Aber es ist kalt. Und wir vögeln jetzt hier im Brennnesselfeld. Sag mal, Leute, und wo ist denn jetzt der Intimacy Coach? Warum guckt denn hier eigentlich jeder zu? Die gucken dann alle zu. Weißt du, stehst du da irgendwo und machst so, der Nachbar guckt da, man denkst, das bist überhaupt nicht geschützt. So. Und das ist dann der Kulturflash. Dass du dann denkst, sag mal, Leute, in England oder in Amerika, die hätten euch verklagt. Die würden das gar nicht drehen. Die Schauspieler wären schon längst weg, die hätten Agenten angerufen. Die wären gar nicht mehr im Set. Da hättet ihr schon eine Klage.
Besser?
Das ist, ich finde es besser, mit wirklich viel Geld Filme zu drehen. Das ist wirklich interessant, weil du nicht darbst, so, ne? Auf der anderen Seite musst du dich trotzdem Sachen trauen können, so. Und da musst du auch manchmal reinspringen können. Also es ist, ich surfe halt in beiden Welten. Ich kann's nicht sagen.
Aber das ist eigentlich das Schöne, wenn du in beiden Welten sozusagen zu Hause bist und dir das anschauen kannst, oder?
Mit dem Röhler den Fassbinder zu drehen und der steht vollkommen wahnsinnig unten am Set, weil ich 2,5 Stunden Maske habe und der will aber schon seit 1,5 Stunden drehen und sagt ein Regisseur, der kann ja eh nichts mehr machen. Der stellt ein paar Schauspieler hier durch die Gegend, dann stehen die da rum und dann machst du Licht an und dann spielen die eh, was sie wollen. So. Und dann kommst du dann runter und dann sagt er, ey, ist auch scheißegal, jetzt, wir drehen jetzt, wir haben auch gar keine Zeit und kein Geld und jetzt mach Klappe und spiel, du Arschloch. So. Und dann spielst du halt und dann passieren ja wahnsinnige Dinge. Ja, also das ist ja in einem durchgespielt und dann fragt, und ich mag den, ja, also ich komme mit dem klar, das ist ein extremer Mensch, aber ich kann die auch ganz gut zurückholen und mit dem reden und das ist ein wandelndes Filmlexikon, der Röhler, den kannst du alles fragen, der weiß alles. So. Und dann sagst du, aber was sollen wir denn jetzt, die Szene, sollen wir die noch auflösen, sollen wir da noch näher rangehen, aber das war doch gut, ja, war gut, ja, dann nächste Szene, dann weiter. Und so kannst du auch Filme drehen. Und am Ende kommt ein Wahnsinnsfilm bei rum, ja. Der hat es immerhin bis nach Cannes geschafft, ja. Also, den haben wir in 24 Tagen durchgerockt. Das will ich nicht missen. Ich will es nicht missen. Ja? Aber bei vielen Sachen denkst du dir, Leute, bevor ihr den Film drehen wollt, holt euch doch mal das Geld, dass ihr auch dann wirklich das machen könnt, was ihr da wollt. Das Problem ist ja der Anspruch, dass man in Deutschland, wenn man sagt, der Röhler hat halt einen Film drehen wollen für 8,5 Millionen und hat ihn nachher für 2,5 gedreht und hat dann künstlerisch das so übersetzt, dass er gesagt hat, wir machen jetzt keine Originalschauplätze mehr, wir sprayen mit ein paar Sprayern das Bühnenbild einfach ins Studio rein. Dann habe ich gedacht, ich stehe in der Sesamstraße. Und dann beleuchten wir das gut und dann machen wir genau wie bei Fassbinder mit Angel im Bild und sagen dann, das ist Kunst. Ja, und das habe ich verstanden, da haben wir es alles im Studio gedreht. Aber wenn du sagst, ich will hier Mad Max drehen, weißt du, dann heißt es, weißt du, wir machen so wie Mad Max, wollen wir machen. Und am Ende kommt dann halt irgendwie ein Film raus, wo dann halt einer in der Wüste sitzt und es passiert nichts. So, dann ist halt, ja. weil du die Explosion nicht leisten kannst. Das heißt, deswegen ist bei uns Genre so schwierig. Ja, weil wir auch eins der wenigen Länder sind, die, das weißt du ja auch, wir haben halt Filmförderung. Mhm. Wir haben halt nicht Tax Rebate. Ja, in England, wenn die Fantastic Beasts drehen, dann kriegen die, und die, das kostet 200 Millionen, so ein Film, dann kriegen die 25% vom Staat. Als Tax Rebate. Das heißt 50 Millionen am Schluss oben steuerfrei. So. Am Gewinn.
Das ist natürlich sexier, ne?
Ja, und da kannst du halt große Filme drehen, die halt international dann standhalten. Und ich weiß nicht, warum wir dieses System nicht haben. Hat nur Deutschland nicht.
Ja, ich glaube, da muss noch eine Menge passieren, aber da habe ich mich auch schon des Öfteren mal in die Nesseln gesetzt, Fördersystem des deutschen Films vielleicht ein bisschen zu kritisieren, konstruktiv, und zu sagen, dass man es modernisieren sollte und vor allen Dingen...
Ja, auf jeden Fall muss man es modernisieren. Ja.
Aber
schlagt mich tot, ihr Förderer, ja, aber man muss es modernisieren. Wenn ich Fassbinder drehe Und wir bauen das ganze Zeug im Studio in Köln auf, ja, und drehen dann da für sehr wenig Geld. Ich habe fast nichts verdient an dem Film. Ja. Und 4 Tage vor Schluss muss das ganze Team in ein Studio nach München, weil die auch mitfinanziert haben.
Ja.
Und wir bauen das gleiche Studio nochmal in München auf. Dann landet das Geld ja auf der Straße, ja, und im Studio, aber doch nicht, es landet doch nicht auf der Leinwand. Oder nicht in meiner Tasche.
Ja, nee, ja? Absolut, das stimmt. Also das ist, ja. Oliver, ich würde dir gerne jetzt ein kleines Spielchen mit dir machen. Ich stelle dir immer eine Frage und gebe dir 3 mögliche Antworten und du sagst mir, für welche du dich entscheidest. Ja?
Gut.
Du bekommst aus welchen Gründen auch immer deine Henkersmahlzeit. Sind das A, schwäbische Maultaschen, B, Berliner Currywurst oder C, italienische Pasta oder Pizza?
In jedem Fall eine Pasta. Gar keine Frage.
Ich glaube, da würden auch deine Eltern dich enterben. Und
nee, das ist, ich bin ein großer Pasta-Freund, aber bitte vom Italiener gekocht. Ich mache zum Beispiel hier in Atlanta, habe ich die Stadt erobert durch Google Maps und wo ist der nächste Italiener? Weil ich mich in italienischen Restaurants zu Hause fühle. Also gehe ich zum nächsten Italiener, zum nächsten und frage auch, habt ihr auch wirklich einen Italiener in der Küche stehen? Es muss ein Italiener sein. Zeig mir den, wie heißt der? Der heißt Marco, dann möchte ich ihn kennenlernen. Und wenn das dann wirklich ein Italiener ist, gehe ich da essen. Und dann fühle ich mich tatsächlich zu Hause, weil ich da groß geworden bin. Oh, und so fühle ich mich dann in der Fremde zu Hause.
Du darfst dir für dein nächstes Filmprojekt deine Partnerin vor der Kamera aussuchen. Wen willst du? Katja Riemann, Jördis Triebel oder Birgit Minichmeier?
Katja Riemann. Mit Jördis Triebel. Und ich habe mit allen dreien gespielt. Und alle toll. Alle toll, aber Katja ist für mich mein Star, weil ich überhaupt wieder ins deutsche Kino gegangen bin durch Katja Riemann. Ich war weg aus dem deutschen Kino. Ich habe gesagt, einen deutschen Film kannst du dir nicht anschauen. Da war ich auf der Schauspielschule und irgendwann haben wir Abgeschminkt gesehen, war ich mit meinem Bruder drin, ne? Da habe ich gedacht, ey, Abgeschminkt, das ist ein geiler Film irgendwie hier so, ne? Da kannst du wieder reingehen. Und so bin ich wieder in deutsche Filme gegangen. Das war Katja Riemann. Katja Riemann ist für mich mein Star. Ich habe mit der 5 Filme gedreht. Eine wunderbare Kollegin. Ja, unglaublich engagiert. Könnte ich mir echt eine Scheibe von abschneiden von der Frau, weil die sich ständig engagiert für lauter Sachen. Tolle, tolle Frau. Und super Spielpartner. Also mit der habe ich richtig Spaß zu spielen.
Geil. Du musst Corona-konform Geburtstag feiern und darfst nur eine Person einladen. Wen würdest du einladen? A. Albrecht Schuch, B. Freddy Lau, C. Jürgen Vogel.
Das ist schwer. Ich muss mich zwischen Jürgen Vogel und Freddy Lau entscheiden. Wenn ich nur eine Person einladen will und nur richtig auf die Kacke hauen will, würde ich Freddy Lau einladen.
Ja, das habe ich mir ehrlich gesagt.
Wenn ich es ein bisschen ruhiger angehen würde, würde ich den Jürgen anrufen. Das wäre die ruhigere Nummer in jedem Fall. So, aber auch eine sehr interessante, weil der sehr lustig ist. Wahnsinnig lustiger Kerl. Mit dem habe ich wirklich sehr gern gedreht in Kroatien da. Schöne Erlebnisse gehabt.
Mit wem misst du dich am liebsten im Backgammon? Mit A, Oskar Röhler, B, deinen Kindern oder C, deinem Vater?
Oskar Röhler.
Ja? Habt ihr gezockt oder weißt du, dass er der richtige
Gegner ist? Nee, aber weil einfach das, wenn ich mit Oskar Röhler Backgammon spielen würde, würde der sich dann wahnsinnig darüber ärgern, wenn er gegen mich verliert und dann würde eine Diskussion entstehen. Und Oskar Röhler kann man so wahnsinnig viele Sachen fragen. Das ist ein unglaublich toller Gesprächspartner, weil der so viel weiß. Das ist einfach ein wandelndes Lexikon. Und der ist halt, der polemisiert sehr gern und ist ein extremer Mensch und wird von Leuten manchmal irgendwo da ganz rechts vermutet, was er aber nicht ist. Ja, und das ist einfach ein Polemiker, eigentlich ein Punk. Das ist ein Punk der 80er Jahre, der polemisiert und mittlerweile nicht mehr so ganz sich wundert, dass man ihn nicht mehr mag und der auch immer von den Leuten lieb gehabt werden will, die er eigentlich verachtet. Und das ist auch so ein Widerspruch in sich. Aber Oskar Röhler ist ein wandelndes Filmlexikon und der hat auch jeden Roman gelesen und der weiß einfach unglaublich viel und ist ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner.
Cool. Und ich liebe Backgammon übrigens.
Beim Backgammon kann man sehr gut reden.
Finde ich auch. Ja. Ich liebe das. Das ist ein so geiles Spiel. Ich habe mir gerade so ein richtig edles Backgammon-Spiel gekauft, um das mal wieder so aufleben zu lassen. Weißt du, nicht diese Spielesammlung, wo du die Steine dann irgendwie verlierst, die nicht so... Also ich mag diese Haptik gerne, weißt du, wenn das auch so richtig geil aussieht.
Mit den kleinen Steinen, ne? Kleine Würfel? Ja. Ich habe ja immer noch mal die Idee gehabt und will das auch nochmal machen, mit dem Backgammon-Spiel den arabischen Raum zu bereisen. So, weißt du, und dann gehst du in so ein Café oder auch den israelischen oder sowas. Ja, also einfach da mal vielleicht nach Israel und dann fährst du dann da so dann da durch. Ich war noch nie in Israel und ich habe Freunde,
tolles Land,
die wollen mich, die wollen, dass ich auch mal hinkomme und ich will das jetzt auch mal machen, mit denen dahin zu fahren, ne? Und dann weiterzureisen und das mit dem Backgammon-Spiel und dann machst du einen Dokumentarfilm darüber, indem du dich in ein Café setzt und einfach das Backgammon aufschlägst.
Ja, und dann die Gespräche, das ist eine total geile Idee. Kann ich da dein Assistent sein?
Ja, sehr gerne. Das können wir echt so, weißt du, ich stelle mir so vor, wer dann, weil es ist so, ich glaube, wenn man stellt sich an so einen Tisch und dann setzt sich dann und wartet, wer kommt denn jetzt? Und es wird sich irgendwann wer hinsetzen und der wird mit dir spielen. Und wer dann so kommt und mit was man, mit den Vorurteilen, mit denen man da so reingeht. Super. Ja, also du gehst ja mit vollkommen, wir sind alle vollkommen vorurteilbeladen, so. Ja. Und dann stehst du da und bist aber neu und fresh und kennst nix und dann guckt man ja sehr genau hin. Also da ist man ja froh, wenn einer kommt und dann hält man sich ja an dem anderen fest, der dann da kommt, ne? Und, ist man ja offen plötzlich. Ja, man ist ja dann in dem Moment, wo du keinen Halt mehr hast, bist du ja ganz offen. Also als Überlebensprinzip eigentlich. Und das ist eigentlich ganz schön herauszufinden, was dann so passiert mit einem und mit dem anderen und welche Gespräche entstehen.
Ja, vor allen Dingen auch jede Art von Ressentiment oder Vorurteil negierst du ja, indem du spielst, weil du ja all diese Problematiken sozusagen aufs Spielfeld projizierst. Weißt du, was ich meine? Da findet dann ja vielleicht der eigentliche Kampf statt. Ne? Also ja, das ist eine geile Idee. Olli, das machen wir. Da, ja. Also bin ich sofort dabei, weil ich glaube, das ist total spannend. Und dann fährt man mit dem Bus überall hin.
Fährt man mit dem Bus überall hin. Mit so einem Spiel. Einer eine Kamera und ein Spieler und dann guckt man mal, was passiert. Also eigentlich, ich glaube, das ist ein guter Film.
Das ist ein geiler Film.
Ja, das ist ein Mann.
Ja. Ja, aber du musst ja erstmal in deinem, ich glaube, du hast bestimmt erst wieder 2028
Zeit. Nee, ich hab Zeit ab dem 7. oder 8. Dezember. Wenn jetzt nicht noch irgendein Corona-Fall passiert, bin ich dann fertig.
Und dann für wie lange?
Bis März, dann geht's nach Mauritius.
Also ganz im Ernst, Olli, ich hau dich da an. Ich hab da so, ja, ich hab da
ich
so
meine, das Bock, reicht das. Machen wir in 2-3 Wochen. Können wir da fahren?
Ja.
Ja, so. Müssen 2 Wochen fahren und dann, da haben wir ja dann, wie viel Stunden sind, 2 Wochen Material haben wir ohne Ende Stunden.
Wir lassen das die ganze Zeit mitlaufen, dann auch schon im Flieger.
Vielleicht kommen wir gar nicht nach Hause. Vielleicht bleiben wir gleich da.
Ich glaube, da hätten einige was dagegen. Mein lieber Olli, ich habe eine letzte Frage noch an dich. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Welcher Filmtitel? Ich dachte, jetzt kommen 3.
Nee, das ist eine kreative Abschlussfrage.
Oh, jetzt.
Also fiktional oder realitätsbasierend. The Good, the Bad and the Ugly.
Könnte einer sein. Fight Club könnte auch einer sein.
Ist das für dich Fight Club? Also ist das Leben ein Kampf oder ein Genuss?
Ja, beides. Beides, aber es ist in jedem Fall ein Kampf. Du kannst ja nicht genießen, wenn du vorher nicht gekämpft hast. Ne?
Das stimmt. Du musst vor allen Dingen weißt du es da nicht zu schätzen.
Du musst ja das Unglück erfahren, um das Glück leben zu können. Also du kannst ja nicht dauernd glücklich sein. Das geht ja nicht.
Aber das ist doch ein schöner Filmtitel. Du musst das Unglück erfahren, um das Glück leben zu können.
So sieht's aus.
Nehmen wir den so.
Nehmen wir ihn so hin.
Oliver, ich bin so happy, dass du endlich zugesagt hast und auch die Zeit gefunden hast, weil das war ein erhellendes Gespräch und ich glaube, wir könnten, ehrlich gesagt, und wir machen dann einen zweiten Teil draußen nochmal 3 Stunden länger plaudern. Aber das machen wir ja bei unserer Backgammon-Doku.
Das machen wir bei der Backgammon-Doku, ganz genau. Also nee, ich kann mit dir gerne nochmal plaudern. Also das ist sehr schön.
Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und munter und dreh fleißig so weiter und bitte erhalte dir diese Power, die du hast. Ich finde sie, und das wirklich, you blow my mind. Also das, was du da schauspielerisch machst, wie gesagt, du bist für mich der Mann, der Typ. Das ist unfassbar. Geil.
Danke, das freut mich. Großartig. Also Leute, geht in die Schachnovelle. Geht ins Kino.
Auf jeden Fall. Aber nicht nur in die Schachnovelle. Alles, was da kommt.
Da kommt noch einiges.
Oliver, viel Freude noch. Danke für deine Zeit. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Also es
total.
Wir haben jetzt 19 Minuten miteinander gesprochen und ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht mal an den Grund gekommen dessen, was ich dich alles fragen wollte. Aber das machen wir, wiederholen wir einfach.